Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die auf ihrem Super Bowl Run jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten hat am letzten Wochenende. Aber es ist alles möglich, ja, es ist noch alles möglich, keine Perfect Season, aber es ist noch alles möglich. Ich glaube immer noch an das Gute. Und wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es natürlich, ich mache das hier nicht alleine, sondern ich habe euch heute wieder den Micho mitgebracht. Moin, Micho!
Moin, moin!
Und Tobi ist heute nicht dabei. Also quasi, Tobi hat Micho hat Tobi abgelöst. Und ihr kennt es ja, letzte Saison hatten wir schon einige Gäste und diese Saison haben wir quasi, glaube ich, immer einen Gast gehabt, außer in der ersten Woche, weil wir dann den AFC East Special Podcast hatten. Und auch diese Woche haben wir wieder einen Gast, der sich vermutlich mit dem nächsten Gegner schon so ein bisschen auskennt und auch vermutlich ein wenig mit dem letzten Gegner. Wir haben den Frank dabei. Moin, Frank!
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich bei euch dabei sein darf.
Sehr gerne und erstmal großes Dankeschön, dass du die Zeit nimmst, hier zu sein.
Immer gerne, gerade für befreundete Fanclubs, da nimmt man sich immer die Zeit und mit euch habe ich bis jetzt immer viel Spaß gehabt, also da muss ich auf jeden Fall dabei sein.
Das freut mich sehr zu hören und ja, du hast gesagt, du hast Zeit und ihr wisst da draußen, was es bedeutet, wenn Leute Zeit haben, es wird kein Ende nehmen, wir werden bis Freitag durchaufnehmen, wir haben Mittwochabend und ja, Frank, erzähl doch einfach mal, wir hatten dich ja schon mal hier im Podcast zu Gast, wenn ich mich richtig erinnere, aber erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was hast du mit Football zu tun und zu welcher Fanbase gehörst du überhaupt und erzähl uns deine Geschichte und wenn du irgendwo irgendwie tätig bist, hast du jetzt auch die Möglichkeit, ordentlich die Werbetrommel zu rühren.
Ja, meine Güte, da ihr das Zeitfenster ja schon bis Freitag geöffnet habt, dann kann ich ja groß ausholen. Nein, ich versuch's mal. Ich versuch's mal kurz zu fassen. Ich bin Vice President bei den 49ers Germany, Official Fan Chapter von den San Francisco 49ers. Ja, für Football interessiere ich mich jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube seit knapp 30, 32 Jahren. Ich bin mal dazu gekommen zum Ganzen durch einen Trip in die USA. Da war ich mit meinem großen Bruder damals unterwegs, durfte vor Ort zwei Spiele sehen. Das erste war ein College-Spiel, das war im Michigan Stadium, also die Wolverines, da hängt mein College-Herz dran. Das zweite war dann tatsächlich im Candlestick Park damals noch, da hat noch ein gewisser Joe Montana Bälle geworfen. Also von daher ist das zweite Herz dann sozusagen auch dort geblieben, obwohl ich mich vorher auch schon ein bisschen für Football interessiert habe, aber wenn man jetzt 30 Jahre zurückdenkt, das ist natürlich schon ein bisschen schwieriger gewesen, überhaupt an NFL-Stuff und dergleichen ranzukommen. Boah, ne, Internet noch in den Kinderschuhen und, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber man froh, wenn man im Fernsehen überhaupt mal ein bisschen was gesehen hat. Ja, und dann jetzt halt wie lange bin ich jetzt bei den 49ers Germany? Ich glaube, seit 4 Jahren jetzt da auch im Vorstand. Jetzt sind wir seit Anfang des Jahres auch mit einem Podcast unterwegs, dem Niners Huddle, der 49ers Germany Podcast. Ja, und da bin ich auch mit am Start. Und ja, damit wir jetzt alle nicht langweilen, das dürfte an Infos eigentlich erstmal reichen, glaube ich. Ansonsten, wer Fragen hat, immer anschreiben. Antworten gibt's immer.
So nämlich. Und gewohnt seid, bekommt ihr alle Infos unten in den Show Notes. Das heißt, den Link zu der, habt ihr eine Homepage?
Ja, haben wir.
So, zur Homepage, zu allen Social-Media-Kanälen und natürlich auch den Link zum Podcast. Da könnt ihr euch dann natürlich auch eure Infos rausholen. Hatte ich eigentlich gerade noch eine Frage, die mir jetzt eiskalt entfallen. Ach ja, tut mir natürlich, also wie fühlt man sich so, wenn man jetzt Michigan Wolverine-Fan ist und der Besitzer des Staates Michigan ja die Wisconsin Badgers sind? Wie fühlt sich das so an?
Die erfolgreichen Zeiten liegen ein wenig zurück und der aktuelle Coach ist zwar dramatisch beliebt und aber im Football orientiert, eher in der Vergangenheit. Er ist also nicht innovativ und ist auch nicht bereit, an seinem Coaching-Stil mal etwas zu ändern. So denke ich, dass die Wolverines erst in der Nach-Ära Harbaugh tatsächlich mal wieder einen Schritt nach vorne machen. Weil nur mit Power-Run-Game und der Möglichkeit, nicht den Ball werfen, gewinnt man heute im Football nicht mehr so viel. Insbesondere, wenn man auch so ein Powerhouse wie Ohio State schon in der eigenen Konferenz noch mit dabei hat und man sich jedes Jahr eigentlich nur fragen darf, wie hoch verliert man denn in the game? Also das ist schon bitter im Moment.
Ja, das Ich meine, wir hatten ja auch, als wir die Diskussion hatten, wo Gaze gegangen wurde, war Harbaugh ja bei uns tatsächlich auch Thema, weil Ross ja auch an der University of Michigan ja sehr beliebt ist und ich glaube sogar eine Bibliothek dort nach ihm benannt ist oder irgendeines der Gebäude auf jeden Fall. Aber der Kelch ist an uns vorübergegangen. Ja, das nur kurz dazu, weil ja, wenn ich schon mal hier einen habe, der sich für College Football auch interessiert und dann Michigan Big Ten ist natürlich. Freust du dich darauf, dass es in der Big Ten wieder losgeht?
Also da ist mein Herz völlig zweigespalten oder zwiegespalten, um es mal so zu sagen. Zum einen, ich fand es eigentlich gut, dass die Big Ten oder auch die Big 12 nach der MAC nachgezogen hatten und gesagt haben, wir spielen jetzt mal nicht im Herbst. Wir zollen mal der aktuellen brutalen Lage in den USA mal ein wenig Tribut und spielen dann halt erst im Frühjahr oder wann auch immer eine Saison überhaupt möglich ist, weil den Unterschied zwischen NFL und einem College-Team auf dem Campus, der ist so enorm, alleine weil die ganzen Spieler nun mal auf dem Campus leben, mit allen anderen in Kontakt kommen, die kann man gar nicht wirklich isolieren und ja, das finde ich alles sehr merkwürdig und die Entscheidungen, die man da jetzt für die Rolle rückwärts gemacht hat, ja, das finde ich einfach nur traurig, die hätten bei ihrer Entscheidung bleiben sollen. Auf der anderen Seite, natürlich freut man sich darauf, auch den Big Ten Football wieder sehen zu können, keine Frage. Allerdings werden da auch ganz viele schöne Statistiken einfach baden gehen. Die Wolverines hatten jetzt, wenn mich nicht alles täuscht, 284 Spiele in Folge, mehr als 100.000 Zuschauer und. Ja, das ist dann auch wieder traurig auf der anderen Seite. Und wenn man dann hier und da das ein oder andere College-Bild der letzten zwei Wochen schon gesehen hat, gerade was so aus Texas kommt, da sitzen da, keine Ahnung, schon 25.000 Zuschauer im Stadion und die tun da alle so, als ob es Covid-19 nichts gegeben hat in dem Land mit der höchsten Sterblichkeitsrate und mit der höchsten Verbreitungsgrade in der westlichen Welt. Also das ist alles nur traurig, was darum passiert.
Ja, da, also ich bin da auch tatsächlich deiner Meinung. Es ist halt so, ja, es ist cool, dass sie spielen, weil mein College-Team spielt halt auch wieder, aber es ist, Leute, es wird gerade nicht besser. So, lasst es doch einfach sein. Aber ja, das ist ja auch Thema in der NFL und damit starte ich erstmal in die Nicht-Dolphins-News. Und zwar ist es, doch, Dolphins-News ist, dass tatsächlich der Governor, wenn ich richtig informiert bin, gesagt hat, in Miami dürften wieder 65.000 Leute ins Stadion oder so, wenn ich das richtig gelesen habe. Total verrückt. Also, wenn das passiert, dann Prost Mahlzeit. Oder, Micho, hast du da mehr gehört? Ich meine, ich habe
das. Nee, ich habe das auch gehört und ich glaube, meine Meinung ist hinlänglich bekannt. Die Spieler sind mir im Grunde genommen, so blöd sich das jetzt anhört, relativ egal. Ja. Aber dann halt eben diese Events zu machen, dass sich das, wo sich das verbreitet. Da haben wir die ganze Offseason drüber geredet. Meine Meinung hat sich da nicht geändert. Diese Start-Events, oder diese Events, meist die Start dafür, dass es sich verbreitet. Man redet dann ja auch von Superspreading-Events. In Italien, das mir natürlich nationalitätsmäßig sehr nahe steht. Bergamo mit dieser hohen Sterblichkeitsrate, wo die Leute tatsächlich gestorben sind, wie die Fliegen, war der Auslöser ein Fußballspiel in Mailand. So. Und vor dem Hintergrund finde ich es halt unverantwortlich, aber es ist Wahlkampf, da zählen Menschenleben nicht so viel.
Leider ist das wohl so. Und wenn wir jetzt bei Covid sind, dann ja, zwei Spieler wurden wieder positiv bei den Titans getestet und insgesamt auch schon drei bei den Patriots. Ja, jetzt ist natürlich bei den Titans das Problem, ja, die haben ja letzte Woche schon aussetzen müssen. Jetzt haben sie schon wieder Tests. Jetzt ist das Spiel gegen die Bills in Gefahr. Frank, wie siehst du die ganze Situation um Covid momentan in der NFL? Werden wir die Saison zu Ende spielen können oder laufen wir einfach dadurch, dass Teams vielleicht immer wieder Wochen nicht spielen können, in ein totales Chaos?
Ja, das Problem wird sein, wenn man es einfach nicht stoppen kann. Wenn jetzt Titans jetzt die Woche nochmal aussetzen müssen, womöglich, dann wird's ja echt schwierig, irgendwann einen Terminplan hinzubekommen. So hat man jetzt einfach ja mal Bye-Weeks getauscht und hin und her geschoben und schon hat man wieder einen ordentlichen Spielplan. Es darf halt nicht viel passieren, damit dieser Spielplan halbwegs eingehalten werden kann. So, jetzt hat die NFL ja schon über 4 Wochen hinaus Stadion des Super Bowls geblockt und Hotels und weiß der Geier was. Also die werden sicherlich irgendwie einen Plan in der Schublade haben, im Endeffekt mit den Playoffs später anzufangen oder einen reduzierten Schedule irgendwann zu spielen, dass es nur noch 12 anstatt 16 Saisonspiele für alle Teams sind. Es ist wirklich fragwürdig. Ne? Man hat in den ersten 3 Wochen einfach Glück gehabt, da gab es überhaupt keine Fälle. Da sind einige mit Sicherheit auch einfach ein wenig leichtsinnig geworden. Und sobald man das in einem Team drin hat, wird es ja eigentlich Wellen schlagen. Schlau wäre gewesen, man hatte jetzt mit Cam Newton den ersten Fall bei den Patriots, dass man da vielleicht auch einfach nicht sagt, hey, wir verschieben das Spiel nicht nur um 2 Tage, sondern man hätte vielleicht auch mal die Patriots gegen Kansas City nicht spielen lassen sollen, alleine um ein bisschen Vorsicht walten zu lassen. Weil wenn es jetzt noch weitere Patriots-Spieler gehabt haben, Stephen Gilmore ist ja zum Beispiel so ein Kandidat, der heute positiv getestet worden sein soll, dann könnten es natürlich auch Spieler von Kansas City abbekommen haben. So, und dieser Trickle-Down-Effekt, der jetzt daraus folgt, der wird natürlich richtig schwierig. Abgesehen davon, dass ich es aus Wettbewerbsbedingungen auch einfach furchtbar finde, bei der einen Mannschaft fällt der Quarterback aus und die müssen dann mit Brian Hoyer antreten. Ich weiß genau, was es bedeutet. Ich durfte den auch mal ein paar Spiele sehen. Also das ist ganz übel. Wie hätte die NFL entschieden, wenn es auf der anderen Seite gewesen wäre und man hätte vielleicht den absoluten Liebling im Moment mit Patrick Mahomes hätte nicht spielen lassen dürfen? Hätte man dann das Spiel vielleicht eher verschoben oder ganz ausfallen lassen für diesen Spieltag? Ich glaube eher schon. Also von daher, ich finde das alleine aus Wettbewerbsgründen ganz, ganz furchtbar. Jetzt können die Titans diese Woche auch erstmal wieder nicht trainieren, höchstwahrscheinlich. Bei den Patriots wird es was Ähnliches wahrscheinlich blühen, dass da Facilities zu sind und die sollen dann auf einmal am Sonntag ohne Training unter der Woche auf einmal auf so einen Platz auflaufen. Finde ich ganz, ganz schwierig und ich habe keine Ahnung, wo diese Saison jetzt tatsächlich hinläuft.
Ja, ich bin auch gespannt, wie sie das regeln wollen im weiteren Verlauf. Und ja, dann gibt es halt eine Woche 18, 19, 20, aber da kann man halt auch nicht drauf an. Weil am Ende kann es auch sein, dass Gegner der Titans, die ja das Spiel schon nach hinten legen mussten, auch dann Covid-Fälle haben und dann muss das Spiel wieder verlegt werden. Und jetzt lass uns mal irgendwie in Woche 20 noch irgendwie 3 Spiele haben. Und da sind wieder Covid-Fälle. So, ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie die Saison, ich sag mal, in 4 Wochen aussieht. Also da bin ich wirklich gespannt, weil gerade im Herbst Grippewelle und so weiter und so fort, es wird verdammt haarig. Micho, glaubst du, dass die Saison zu Ende gespielt wird?
Ich bin ja Berufszyniker. Und ich bekomme teilweise auch hier, da ich als Lehrer an Schulen bin, mit, wir haben an unseren Schulen positive Covid-Fälle gehabt und ich bekomme mit, wie da die Gesundheitsämter reagieren. Und da steht nicht so viel auf dem Spiel. In der NFL geht's um Geld. So, und um viel Geld. Und deswegen, ja, ganz zynisch gesagt, werden die eher ein paar Tests fälschen, eher ein paar positive Tests ignorieren, unter der Decke halten und Leuten dem Risiko aussetzen, als auf die Kohle zu verzichten. Deswegen glaube ich, ja, wir spielen zu Ende. Wie gesagt, Berufszyniker.
Man muss ja, glaube ich, gar nicht so weit weggucken, wenn es alleine das Geld regiert. Ne, hier wurden auf einmal wieder Fußball-Bundesliga-Spiele durften wieder stattfinden, weil sonst die ersten Vereine pleite gegangen wären. Und wenn man jetzt sieht, wo gerade die Grippesaison beginnt, da sitzen jetzt wieder so und so viele Fans schon wieder in den Stadien. Die sitzen da vielleicht auf der Tribüne ein wenig getrennt, ein wenig. Man hat das ja schon bei dem Supercup lustigerweise gesehen. Da wird dann auf einmal wieder zusammen gefeiert. Und ja, aber wie kommen die denn auch alle dahin und wie kommen die auch alle wieder weg? Also alleine diese ganzen Hotspots würde ich schlichtweg und ergreifend schließen und es ist grausam.
Über Fußball darf ich nichts sagen, glaube ich, weil ich allgemein bekannt bin als Fußballgegner und deswegen würde man mir da, glaube ich, fehlende Neutralität unterstellen. Aber ja, ich sehe das genauso.
Ja, ich bin wirklich gespannt. Ja, lasst uns dann einfach nicht so viel darüber reden, was jetzt mit Covid ist. Ich meine, es wird uns wahrscheinlich jede Woche eh begleiten. Von daher reichen da dann auch 10 Minuten pro Woche. Dolphins relevante News. Ich würde es als Injury Report tarnen. Und zwar Austin Jackson und Shaq Lawson sind angeschlagen. Shaq Lawson hat ja auch nicht das ganze Spiel gespielt, genauso Austin Jackson nicht. Dazu aber gleich in der Review ein bisschen mehr. Byron Jones trainiert dafür wieder. Also da scheint es gegen die 49ers diesmal zu reichen. Stand ja letztes Mal so ein bisschen auf der Kippe, aber diesmal scheint Byron Jones wieder zur Verfügung zu stehen. Aber ich denke, die Personalien brauchen wir jetzt nicht weiter zu diskutieren. Auch Tua wird noch nicht starten, weil Brian Flores sagt, ja, schön und gut, dass die Medien das wollen, aber ich lasse mich zu gar nichts zwingen und ihr könnt mich alle mal am Poppes. Deswegen werden wir da aber auch gleich, denke ich, in der Preview auf jeden Fall noch drauf eingehen. Micho.
Ja, wobei zu dieser Tour-Geschichte möchte ich zwei Dinge anmerken. Also es ist immer noch, es heißt immer noch von Leuten, die ihn im Training beobachten, er ist noch nicht NFL-ready, er hat wohl dasselbe Problem, was Josh Rosen gehabt hat, er ist einfach in seinen Reads noch nicht schnell genug, er kann sich an das NFL-Tempo noch nicht gewöhnen, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat man genau dasselbe über Justin Herbert gesagt. Und er hat jetzt ein bisschen abgeliefert. Das ist das für den Rookie vor allen Dingen. Das muss man jetzt mal, muss man ganz klar sagen. Das ist das eine. Und das andere ist, vor ziemlich genau einem Jahr hat Brian Flores gesagt, Josh Rosen ist unser Starter. Er wird im nächsten Spiel starten. Ganz klar. Das hat er bei der Pressekonferenz ganz klar und deutlich gesagt. Und 12 Stunden später war Fitzpatrick dann, wurde dann als Starter nominiert. Also von daher würde ich auch nicht allzu viel darauf geben, was den Medien gesagt, was bei den Medien gesagt wird. Ich glaube, da sind viele Nebelkerzen dabei.
Ach wirklich?
Ja, ja. Normalerweise gibt man ja immer alles direkt preis, aber ausnahmsweise glaube ich das diesmal nicht.
Ja, denke ich tatsächlich auch. Also ja, ich meine, dass wir gute Smokescreens können, das haben wir im Draft bewiesen. Gut. Aber dazu können wir gleich noch ein bisschen schnacken. Micho, du hast jetzt, das ist ja in den letzten Wochen seit Saisonbeginn so ein bisschen flach gefallen, beziehungsweise letzte Woche haben wir so ein bisschen über die NFL im Allgemeinen gesprochen, aber kein richtiges Roundup gemacht. Wir haben ja über 1-2 Spiele gesprochen letzte Woche, aber kein richtiges Roundup. Und da das Roundup deine Baustelle oder dein Schätzchen ist, darfst du gerne mit dem Roundup starten.
Ja, ich würde gerne mit einer Frage an Frank starten, die tatsächlich die Dolphins betrifft, aber mit dem Roundup zu tun hat. Frank, stell dir vor, du weißt ja sicher, dass wir halt mit Tua einen Quarterback sehr hoch gedraftet haben, der auch große Vorschusslorbeeren hat. Ich habe gerade eben gesagt, er ist wohl angeblich noch nicht NFL-ready. Jetzt stell dir vor, wir können ihn tatsächlich, weil er die Saison über kaum eingesetzt wird, nicht wirklich bewerten. Wir wissen, dass er das Potenzial hat, aber wir wissen, er ist auch noch nicht hundertprozentig NFL-ready. So, wenn ich mir jetzt den Start der Texans angucke, 0 und 4. Ich meine, gut, sie haben jetzt Bill O'Brien gefeuert, das heißt, sie werden wahrscheinlich jetzt mehr Siege holen, aber ich stelle mir vor, die Texans kriegen den First Overall. Den haben sie an uns verkauft. Frank, was würdest du an unserer Stelle mit dem First Overall machen? Würdest du dann tatsächlich Trevor Lawrence holen in der Situation?
Aber so grundsätzlich würde ich Trevor Lawrence nächste Saison raten, noch ein weiteres Jahr im College zu bleiben, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass die Miami Dolphins oder auch die Houston Texans, damit ihr den Pick an 1 bekommt, so weit da landen werden. Das wird sicherlich eher in Richtung New York oder sowas gehen. Also bleibt mal lieber noch ein Jahr im College. Grundsätzlich mit einem Rookie-Quarterback, den man so hoch gedraftet hat auf dem Roster, stellt sich natürlich eigentlich jede Woche und mehr oder weniger auch nach jedem Spiel die Frage aufs Neue, wann kommt der Rookie denn endlich? Die wenigsten Franchises ziehen es dann tatsächlich durch, dass der in der ersten Saison mal so gar nicht spielt. Ich glaube, das letzte Beispiel, wo das funktioniert hat, war tatsächlich Patrick Mahomes, der in seiner ersten Saison nur ein Spiel gemacht hat und ansonsten hinter Alex Smith gesessen hat. Gut, jetzt war das auch noch eine recht erfolgreiche Saison für die Chiefs. Die sind ja auch da in die Playoffs gekommen mit Alex Smith under Center. Ja, es ist tatsächlich die Frage, will man denn das Experiment fortsetzen, also sprich in 2021 dann auch nochmal mit Fitzpatrick und Tua Tagovailoa an den Start gehen? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich denke, eher früher als später ist der bessere Zeitpunkt, um ihn jetzt reinzubringen. Weil, obwohl ihr das so schön eingeläutet habt mit dem Super Bowl Run dieses Jahr, ich glaube, das ist fast so unwahrscheinlich inzwischen wie bei uns mit dem Super Bowl Run. Also ich würde, wenn Tagovailoa fit ist, ihn auf jeden Fall aufs Spielfeld schicken, allein um evaluieren zu können, wie sieht das denn aus. Und wenn man ihn alleine bei Alabama gesehen hat, dann weiß man, was der alles so mitbringt. So, der muss auf der NFL-Ebene ausprobiert werden und umso mehr Zeit ich dafür habe, umso besser. Und da würde ich mir nicht mehr anschauen, was Fitzpatrick so zu bieten hat. Der ist immer unterhaltsam, keine Frage, aber die Zukunft ist er ja nur definitiv nicht. Also bringt Tua so schnell, wie es geht.
Rico, was meinst du? Kriegen wir oder picken wir unter den Top 3 bei den durch die Texans?
Schwierig. Also ich habe mir letztens den Schedule der Texans mal angeguckt und da waren echt so ein paar Spiele, wo ich gesagt, ihr steht schon 0-4, aber ich traue den Texans durchaus noch 7 Siege theoretisch zu. Also es könnte, es kommt jetzt halt wirklich darauf an, wie sich die Mannschaft zusammenreißt. Ja, jetzt ist der Headcoach weg, jetzt ist die Frage, ob die Mannschaft durch sich so geschlossen reagiert mit dem Interimscoach, dass sie die Siege holt oder ob das komplett auseinanderfällt. Und wenn das komplett auseinanderfällt, dann picken wir unter den Top 3. Dann ist die Frage, ob wir den Pick nicht sogar sehr, sehr teuer verkaufen. Also, weil ich glaube nicht, dass wir, natürlich, eigentlich müsstest du Trevor Lawrence picken, wenn du Tua nicht bewerten kannst, weil diese Chance, so einen Spieler zu bekommen, das ist halt sehr, sehr gering. Gerade dann noch durch den Pick, der eigentlich nicht dir gehört, sondern halt einem anderen Team, den du halt bekommen hast durch den Left Tackle. Und deswegen würde ich sagen, dass wir den Pick vielleicht sogar teuer verkaufen und dann irgendwie doch noch, jetzt stell dir mal vor, wir picken an 1 und die Jets picken an 3 und die Jets geben uns ihre beiden First-Round-Picks für den First-Overall-Pick. Könnte ja auch passieren. Weil nicht, dass wir anderes kommt. Da hätten wir 3 First-Round-Picks und wir picken dann an 3. So wäre halt auch eine Überlegung. Also ich glaube, dass wir da mit Greer auf jeden Fall einen fähigen General Manager haben, was das Traden angeht. Und ich glaube aber nicht, dass wir in die Bredouille kommen, Tua nicht genug evaluieren zu können.
Okay, ja, dann habe ich noch einen, ich habe noch mehrere Themen, aber ich lasse es tatsächlich auf 2 weiteren beruhen. Jetzt haben wir ja mit Bill O'Brien die erste Trainerentlassung und gleichzeitig die erste GM-Entlassung. es gab nicht viele, die auf Bill O'Brien gesetzt haben vor der Saison. Tatsächlich wäre meine Frage an euch, wer ist denn der Nächste? Zur Auswahl stehen eigentlich Dan O'Quinn von den Atlanta Falcons. Die Defense ist so miserabel, dass die jedes Shootout verlieren fast. Oder ich glaube, sie haben jedes Shootout verloren. Dann natürlich der uns bekannte Adam Gase, der, und das sage auch ich mittlerweile als Headcoach, einfach nicht geeignet ist. Er kriegt es einfach nicht dementsprechend hin, die Franchise auf Kurs zu bringen. Oder unsere Schwesterfiliale der Patriots in Detroit, Matt Patricia, auch so ein defensive-minded Guru, der eigentlich mindestens so gut wie Flores sein sollte, dessen Defense aber auch miserabelst ist. Wer meint ihr, wer ist der Nächste? Fangen wir mal an, Frank. Du darfst.
Ja, also vom rein sportlichen her wäre Adam Gase auf jeden Fall auf meiner Abschlussliste die absolute Nummer 1. Das hat mit Aufstellung, Playcalling und Außendarstellung zu tun. Aber jetzt hat er ein großes Glück. Die Jets haben, glaube ich, zu meiner Wahrnehmung nach noch nie einen Headcoach während einer laufenden Saison gefeuert. Also der könnte wahrscheinlich die Saison auch noch zur großen Freude der Gangrene Germany überstehen. Ich hoffe, die Ironie ist rübergekommen.
Grüße gehen raus, ihr macht das schon.
Ja, wer ist der Favorit? Das Gleiche gilt eigentlich auch für Dan Quinn bei den Atlanta Falcons. Da ist auch ein erzkonservativer Besitzer. Der hätte ihn ja eigentlich schon vor 2 Jahren entlassen müssen, so nebenbei. Die haben in der letzten Saison einfach auch noch mal nach dem miserablen Start in der zweiten Saisonhälfte einfach zu viele unwichtige Spiele gewonnen. Und deswegen durfte er noch mal wieder seinen Coaching-Staff komplett umbauen. Das hat ja vor 2 Jahren schon nicht funktioniert. Das funktioniert jetzt nicht. Also der ist auch sofortig guter Kandidat, um den entlassen zu müssen, keine Frage. Ja, und bei Matt Patricia, das hat doch die Besitzerin, die gute Frau Ford, doch vor der Saison schon angekündigt. Entweder das wird was in Richtung Playoffs oder ja, wir versuchen es vielleicht mal mit jemandem anderen. Also von daher, der ist ja auf dem besten Weg, dass das nichts wird. Also der könnte es auch sein. Ich glaube allerdings, keiner von den dreien wird es sein, sondern das wird jemand sein, an den wir noch gar nicht direkt denken.
Okay, Rico.
schwierig. Also, wir haben da ja auch noch den guten hier Matt von den Jaguars. Wie heißt der noch? Matt Malone? Oder wie heißt denn der Head Coach von den Jaguars? Okay, ich merke aber, wir sind alle top informiert, was die
Doug Jaguars Marone. Haben.
Doug Marone, nicht Matt Marone, Doug Marone. Dankeschön.
Ich musste auch gerade überlegen und war schon gerade dabei zu tippen, aber ich wurde gerettet. Danke, Franke.
Also, ich glaube auch nicht, dass Gase als nächstes gehen muss, auch wenn er eigentlich der nächste sein müsste. Ich denke, Doug Marone ist für mich ein heißer Kandidat und Dan Quinn, glaube ich, tatsächlich dadurch, dass er so gestartet, wieder so miserabel startet. Und Frank, du hast es genau richtig analysiert. Es ist quasi wie letztes Jahr bei den Jets. Da hat auch Adam Gase am Ende nochmal zig Siege geholt. Sam Darnold war in den letzten Spielen einer der besseren Quarterbacks der Liga. So, und das rettet dir den Arsch, obwohl es total unbedeutend war. Und deswegen, ja, ich gehe einfach auch nochmal, ich gehe mit Doug Marone, je nachdem, wie das jetzt bei den Jacksonville Jaguars weitergeht. Ob es jetzt die Houston schlagen, die Texans oder eben nicht im nächsten Spiel.
Ich hätte aber noch einen Geheimkandidaten dafür, der vielleicht ganz schnell da rausgehen könnte. Wenn die weiter so eine gute Saison spielen und die haben ja gerade auch mit Glück irgendwie ein wenig den ersten Sieg eingefahren. Ich glaube, dass Mike Zimmer die Saison vielleicht nicht überstehen könnte bei den Minnesota Vikings. Große Erwartungen, 0-3-Start, jetzt gerade mal mit Ach und Krach die Houston Texans geschlagen. Mal schauen, wie das da weitergeht.
Das ist natürlich auch. Also es sind ganz schön viele Headcoaches jetzt schon auf dem Hot Seat, ne?
Also, deswegen habe ich das Thema angesprochen. Das ist tatsächlich einiges. Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, es gibt verschiedene Themen, die man ansprechen könnte, aber wir sind ja ein Dolphins-Podcast, deswegen will ich das nicht zu lange laufen lassen. Hatte die Wahl zwischen zwei Themen, nämlich tatsächlich Jung gegen Alt, sprich Brady gegen Herbert, da wir Herbert aber vorhin schon mal kurz angesprochen haben, habe ich was anderes. Es gibt einen Quarterback, der ist relativ umstritten. Ich glaube, wir sehen den hier, ich weiß nicht, wie Frank es sieht, wir sehen ihn als so den klassischen Durchschnittsquarterback, der durch die Umstände, vor allem durch seine O-Line deutlich überbewertet ist. Ich rede von Dak Prescott. Die Cowboys sind 1-3 gestartet, aber Dak Prescott hat in drei aufeinanderfolgenden Spielen jedes Mal über 450 Yards geworfen. Haben wir uns in dem Spieler echt getäuscht und woran liegt es, dass die Cowboys so schlecht sind, Rico?
Hast du mal die Defense angeguckt? Ich weiß es nicht.
Also, aber das kann ja nicht nur an Byron Jones liegen. Sorry, aber nein.
Na, aber bei den Cowboys machen wir uns doch nichts vor. Also, warum wirft Dak Prescott denn so viel? Die liegen doch immer schon 100 Millionen zurück. Ja, und müssen dann werfen. Das machen sie mit Erfolg. Aber er bekommt halt auch die Würfe. Also wenn ich jetzt, wie gesagt, ich bin kein Cowboys-Fan, ich habe wenig Cowboys gesehen, das ist my guess gerade so, was ich vermute, dass sie aufgrund der Rückstände, die sie hatten, immer wieder werfen mussten und deswegen hat er so viele Yards. Ich meine, auch gegen die Falcons haben sie ja nur mit Ach und Krach gewonnen, weil die Falcons zu dumm waren, sich auf diesen Ball zu schmeißen. Ja, und also ich halte Dak Prescott für einen durchschnittlichen, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlichen Quarterback in der Liga. Er kann wirklich starke Spiele machen, gar keine Frage. Das hat er auch schon gezeigt. Er ist kein Elite-Quarterback. Aber warum er diese Zahlen auftischt, liegt, glaube ich, eher an den Umständen, dass er die geilsten Receiver, also eines der geilsten Receiver Trios, Duos hat und dass er eine verdammt gute O-Line hat. So. Und weil er immer zurückliegt. Und wenn du diese drei Zutaten zusammenmischst, dann wirst du im Spiel auch mal 2500 Yards.
Frank, wie siehst du das?
Ja, das haben wir bei uns in der Offseason auch schon mal diskutiert. Was meinen wir hatten einmal im Podcast Günther Zapf und der ist ja großer Fan der Dallas Cowboys und er hat auch schon gesagt, er macht sich eigentlich mehr Sorgen um die Defensive als um die Offensive. Gut, die Offensive stellt sich ja von alleine auf. Ein tolles Receiver-Trio, keine Frage. Guter bis sehr guter Running Back. Und ein hier entweder überschätzter oder unterschätzter Quarterback. Da gibt's ja nur zwei Lager, da gibt's ja nur Schwarz und Weiß. Glaube, er ist ein Borderline-Top-10-Quarterback. Also jetzt nicht vielleicht gerade drin, vielleicht jetzt 11-12, je nachdem, wie man ihn in der Liga so sehen möchte. Natürlich hat er gute Umstände. Er hat jetzt eine O-Line, die im Umbruch gerade ist, auch viele Verletzte, die dann immer wieder mit dabei sind. Und die werden natürlich auch alle, da die ja schon länger zusammen sind, auch immer ein Jahr älter und ein Jahr älter. Und das sieht man den Jungs dann auch an. Ne, so Lyle Collins zum Beispiel ist schon wieder tief im Injury Report und der Cameron Irving genauso. Also da sind ganz viele dabei. Das Problem ist die Defense. Die Defense kann schlichtweg und ergreifend niemanden stoppen im Moment. Wenn man da jetzt einfach sagt, dass da ein Spieler wie Aldon Smith, der jetzt 5 Jahre lang in der Liga überhaupt nicht zu sehen war, aufgrund diverser Drogenprobleme und was weiß ich nicht noch alles, weil das auf einmal der beste Defensivspieler von denen ist, das sagt über viele andere etwas aus. Insbesondere, dass ein Leighton Vander Esch in der als Middle Linebacker einfach fehlt und dann selbst noch der Ersatz Sean Lee ja auch auf der Injured Reserve ist. Das sieht gerade im Backfield sieht das echt übel aus und dann ist es auch kein Wunder, dass man eigentlich zu seinem eigentlichen Spiel, was man in den letzten Jahren immer gesehen hat, viel Laufspiel, viel über Zeke Elliott, da kommt man ja im Moment überhaupt nicht zu, weil, wie ihr richtig gesagt habt, man läuft ja ständig einem Rückstand hinterher. Deswegen kommen ja auch zum Teil diese absurden Passing-Yards und Statistiken für Prescott. Auf der anderen Seite muss man sagen, er führt die ja auch tatsächlich immer wieder ran und es hätte ja auch gegen die guten Browns am Wochenende gar nicht viel zu einem tollen Comeback gefehlt. Also wenn da nicht noch dieser schöne OBJ-Touchdown da dazwischen kommt, dann haben die vielleicht sogar noch eine Chance, das Spiel auch noch wieder zu drehen. Also wenn die es schaffen, an ihrer Defense-Schraube zu drehen, dann können die ganz schwache NFC East da durchaus gewinnen. Ich meine, da führt man mit einem Sieg so eine Tabelle an. Also von daher, Schauen wir mal, wo der Weg der Cowboys hingeht. Und auch der von Dak Prescott, der will ja auch schließlich richtig viel Geld verdienen.
Richtig.
Okay, ja, bevor wir jetzt, wie gesagt, Ewigkeiten in die Niederungen der NFL verschwinden, ich glaube, man könnte stundenlang drüber reden.
Niederungen ist gut.
Ja, gebe ich das Wort wieder ab an Tobi. Dann kann Tobi entscheiden, wie es weitergeht, Tobi. Warum sage ich die ganze Zeit Tobi?
Was ist mit dir? Also, ey, wir machen das schon jetzt weit über ein Jahr, ja, und du nennst mich Tobi.
Bist du nicht Tobi?
Vielleicht bin ich auch Manuel Neuer.
Okay, alles klar. Gut, dann weiß ich ja Bescheid.
Gut, apropos Manuel Neuer, wir haben den Kasten am Wochenende gegen die Seahawks nicht so sauber gehalten und wir haben am Ende das Spiel zu Hause gegen die Seahawks mit 23-31 verloren. Ja, dabei muss man sagen, dass es eine ganze Zeit verdammt lange offen war und dass, ich glaube, Jason Sanders der Spieler ist mit den meisten Punkten in der NFL gefühlt. Und ja, Micho, du darfst deinen ersten Eindruck von dem Spiel uns mitteilen.
Ja, also, was soll ich sagen? Ryan Fitzpatrick hatte nicht seinen besten Tag, aber das kann jedem passieren. Also 29 von 45, 315 Yards, ist nicht so gravierend. Schlimm sind natürlich die Interceptions, die er geworfen hat, die teilweise auch wirklich richtig, richtig übel waren. Ja, er ist wieder unser Top-Rusher.
Ja.
Das heißt, in dem Spiel, das heißt, auch da muss man sagen, er tut ja alles. Er tut alles, er gibt nicht auf, er bemüht sich uns da wirklich, herauszuziehen, aus dem Sumpf quasi. Er kriegt Unterstützung von seinen Receivern. Sehr persönlich gefreut haben mich zum Beispiel auch die 2 Catches von Durbs Meissy für 30 Yards. Ja, auch Matt Breida wurde endlich vernünftig im Passspiel eingesetzt, finde ich auch gut. Und Jakeem Grant wurde vernünftig eingesetzt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich nicht zu vergessen, ganz klar, Chandler Cox, ne, hat einen Pass gefangen für 3 Yards. Also wir haben sogar einen Fullback eingesetzt. Auch da an Frank schon mit der Hinweis, ich bin ein großer Kyle Juszczyk-Fan. Auch da sieht man, in welche Richtung es eigentlich gehen könnte. Trotz allem finde ich unser In-Game-Management, das ich letztes Jahr so hervorragend so wirklich gelobt habe, fand ich ganz fürchterlich. Wir hätten mehrfach die 4. Versuche ausspielen müssen, gerade weil zu erwarten war, dass die Seahawks noch so ein bisschen viel punkten. Das haben wir nicht getan, da waren wir erst konservativ. Und auch wenn ich mir unser offensives Playcalling angucke, unser offensives Scheme, fehlt mir da einiges. Das ist sehr viel Einzelleistung, sehr viel basiert darauf, dass Ryan Fitzpatrick alleine, wirklich alleine die Offense kreiert. Die Routen und all so etwas bauen selten aufeinander auf. Wir werfen sehr viel Contested Catches. Es gibt kaum Separation von unseren Receivern. Und das Scheme hilft einfach nicht. Und da frage ich mich tatsächlich, ob der Wechsel tatsächlich von Chet O'Shea zu liegt mir auf der Zunge. Ja, Shane Gailey, danke. Dass der Wechsel tatsächlich vielleicht ein Rückschritt war. Gerade wenn ich mir auch dieses In-Game-Calling, dieses In-Game-Management angucke, wofür ich ja eigentlich Flores total gelobt habe. Wenn das nicht Flores war, sondern wenn das Chet O'Shea war, dann schade. Dann muss man das Positive bei Brian Flores wegnehmen. So, und dann komme ich zur Defense. Ich konnte es ja die letzten Male nicht sagen. Ich habe gesagt, von wegen, die Wahrheit liegt irgendwo zwischen dem Spiel gegen die Bills und im Spiel gegen die Jaguars. Und genau das hat man auch nach wie vor gesehen. Die Defense hat besser performt. Es war auch soweit okay. Wobei wir halt nach wie vor wenig Druck erzeugen. Auch da sage ich ganz klar, wir haben nicht die individuellen Pass-Rusher. So, und Blitzen ist gegen die Seahawks jetzt auch nicht unbedingt immer die beste Wahl. Es muss mehr über das Scheme generiert werden. Und da sehe ich halt total wenig. Auch da wird wird sehr viel über individuelle Klasse gegangen. Da fehlt dann natürlich ein Byron Jones. Ich finde, das ist zu wenig, was da kommt. Ich gebe da tatsächlich unseren Coaches eine klare Schuld. Auch an der Niederlage. Gar nicht mal so sehr den Spielern, die sich immer noch nicht finden. Und erst recht nicht unserem neuen Cornerback, der ja tatsächlich relativ viel Kritik abbekommt, weil er jetzt nicht der herausragende Spieler ist. Aber man muss mal eins sagen, wir haben ihn als Slot-Cornerback geholt. Als Slot-Cornerback braucht man, da war er der Beste im Draft, und als Slot-Cornerback braucht man ganz andere Qualitäten als Outside-Corner. Und jetzt wird er als auf Outside-Corner gegen Nummer 1 Receiver gesetzt, teilweise ohne Safety-Hilfe oder mit schlechter Safety-Hilfe, ganz einfach, weil unsere Safeties auch eine große Schwachstelle sind. Und ist dann allein gelassen. Wir können zwar sagen, ja, er lernt dann, ja, er hat Lehrgeld bezahlt oder was auch immer. Grundsätzlich, er ist auf Outside nicht gut aufgehoben. Da gehört er eigentlich nicht hin. Und wenn man ihn Outside stellen muss, dann braucht er eine vernünftige Hilfe. Dann muss ihm über das Scheme geholfen werden. Dann kann man ihn nicht 1:1 stellen. Dann muss auch versucht werden, dass es den Offense-Coordinatoren der Gegner nicht so einfach gemacht wird, ihn sich immer rauszupicken und ihn immer als Gegner zu haben. Da haben wir ganz schlicht und einfach, da haben die Coaches meiner Meinung nach versagt, und das zieht sich so ein bisschen schon durch die Saison. Da habe ich tatsächlich große Zweifel. Ich bin da sehr, sehr skeptisch, was ich jetzt so sehe. Das gefällt mir gar nicht so besonders. Dafür muss man auf der anderen Seite sagen, Jason Sanders, für mich Spieler des Spiels, 5 von 5, der hat sich so entwickelt, der ist eine Bank und gehört für mich mit zu den Top-Kickern der Liga. Nicht nur das, sondern auch, wenn man seine Kickoffs grundsätzlich ansieht. Also das macht er auch ganz hervorragend. Die platziert er super, die haben eine ordentliche Hangtime, alles. Das passt. So, das soll es erstmal gewesen sein.
Danke. Also bei den Safeties kommen wir nicht mehr zusammen. Also Eric Rowe, okay. Aber ich denke, Bobby McCain ist auf jeden Fall definitiv nicht schlecht diese Saison. Und auch Brandon Jones ist als Rookie schon nicht schlecht. Das magst du anders sehen, aber aber da kommen wir dann vermutlich irgendwann in der Bye Week mal gleich drauf zu sprechen. Ja, ich fange dann einfach auch mal mit der Offense an. Und ja, du hast schon recht mit dem, dass Ryan Fitzpatrick natürlich viel irgendwie generieren muss. Devante Parker macht sich unheimlich stark. Ich finde, er knüpft schon da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. Hat mir auch in der Gruppe, ein Aftercatch ist nicht so viel, und ja, er wird ganz anders eingesetzt. Ja, er geht gar nicht so oft downfield. Sein Großteil seiner Catches hat er jetzt zum Beispiel gegen die Seahawks in der Mitte des Feldes ungefähr bis 10 Yards maximal zur Line of Scrimmage gemacht, also nicht outside. Und das zeigt ja auch schon ein bisschen was. Chan Gailey ist halt erzkonservativ, der ist halt auch erzalt, ja. Und das finde ich, erst fand ich es gut, also nicht, dass er jetzt konservativ ist, aber in den ersten Spielen wirkte es nicht so. Aber jetzt, wir stehen da so oft in dieser Red Zone und schießen Field Goals. Was ist denn los? Können wir nicht ein oder zweimal so einen 4. und 2, einen 4. und 5, können wir das nicht ausspielen? Das machen andere Teams auch. Und sonst kannst du halt mal Druck generieren. Aber das fand ich echt, das fand ich echt erschreckend. Was ist mir sonst noch aufgefallen? Mir ist aufgefallen, dass ja Austin Jackson gar nicht alle Snaps gespielt hat und Julian Davenport reinkam und er sah gar nicht so schlecht aus. Das war, wo ich dachte, oh mein Gott, was passiert da gerade? Warum spielt Julian Davenport nicht, wie ich es von ihm erwarte, wie eine Drehtür? Solomon Kindley war richtig stark in diesem Spiel. Ich hatte Diskussionen in einer Gruppe. Ich habe uns gar nicht so stark gesehen von der O-Line. Wir haben auch tatsächlich 20 Quarterback-Pressures gegen uns bekommen. Das ist schon eine Hausnummer. Wir haben selber 15 kreiert und wir haben gegen die Seahawks gespielt. Das fand ich nicht schlecht. Das fand ich echt nicht so geil. Aber da lag es dann halt auch eher an Austin Jackson, der angeschlagen war, und vor allem auch an Jesse Davis, der, ich glaube, fast 6 oder 7 Rushes, Hurries, also Pressures auf sich vereinen konnte. Bisher Enttäuschung, Jordan Howard auch in dem Spiel wieder eine absolute Enttäuschung. Ich bin gespannt, ob Lynn Bowden Jr. vielleicht nicht sogar ein paar mehr Snaps zieht. Den fand ich gut. Und wenn ich mal positiv herausnehmen möchte, ist Durham Smythe. Ja, Michael ist ja bekanntlicherweise eher der Fan von ihm und als von Mike Gesicki. Und was auffällt in den letzten beiden Spielen, ist, dass Mike Gesicki nicht so viele Targets bekommt, beziehungsweise sehr, sehr gut gecovert wird. Das kommt natürlich wegen dem Spiel gegen die Bills. Aber Mike Gesicki ist auch gar nicht mehr so schlecht im Blocking, wie er es mal war. Also gerade im Runblock hat er sich durchaus verbessert in der Offseason. Da bin ich gespannt. Aber auch Durham Smythe hat im Pass-Blocking und auch als Passempfänger hat er wirklich mal bewiesen, dass er keine Holzhände hat. Geil. Aber im Endeffekt hat uns das Spiel tatsächlich Chan Gailey in meinen Augen verloren durch seine erzkonservative Entscheidung. Ich denke, wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können, wenn wir aggressiver vorgegangen wären und damit die Seahawks auch mal unter Druck gesetzt hätten. Ja, weil Letros Cook, das war bis zum 4. Quarter gar nicht so. Wir hatten dann das eine Play, wo Noah die Augen vermutlich falsch gelesen hat oder den Gegner falsch gedeckt hat, kurz vor der Halbzeit, wo sie den Touchdown machen, wo der große Raumgewinn kam, und dann hat er nochmal einen Spielzug, wo er viele Yards aufgegeben hat. Ja, das ist ein Rookie, der lernt dadurch, dass er mal was falsch gesehen hat. Ja, beim nächsten Mal weiß er es besser, beziehungsweise hat das im Hinterkopf, deswegen sehe ich das schon so, dass er da einen Lernfaktor hat. Die Defense, fand ich, hat im Vergleich zu den anderen Spielen definitiv gar nicht mal so schlecht gespielt. Allen Roberts ist für mich immer noch ein Totalausfall. Ich weiß nicht, warum wir diesen Spieler immer noch aufstellen. Ja, warum lassen wir nicht einfach Jerome Baker die ganze Zeit spielen? I don't know. Es ist für mich die schlechteste Verpflichtung, die es bei uns gab in der Offseason. Und ansonsten fand ich, in der Defense muss man jetzt mal Zach Sieler hervorheben. Also, wer ist Zach Sieler? Wir hatten sozusagen 17 Pressures und nicht nur 15. Zach Sieler ist Edge Defender. Hat tatsächlich 5 Pressures erzeugt von den 17. Und das hat unser Defensive Coordinator nach dem Spiel auch gesagt. Er hat sich durch harte Arbeit quasi dahin buxiert, und ja, da bin ich jetzt gespannt, ob das so weitergeht und Zach Sieler quasi für den angeschlagenen Shaq Lawson spielen kann, ob es da an der D-Line ein paar Änderungen gibt. Ja, und in der Defense, ich hätte unsere Defense auch insgesamt deutlich besser erwartet, aber wenn man sich anguckt, wo wir letzte Saison zu diesem Zeitpunkt standen und wie wir uns entwickelt haben, glaube ich tatsächlich, dass diese Saison noch vieles möglich ist für uns, was die Entwicklung angeht. Ja, nicht, dass wir irgendwas mit den Playoffs zu tun haben. Doch, natürlich, ich habe ja Super Bowl Run gesagt, deswegen muss ich jetzt auch dabei bleiben. Aber, nee, Also ich glaube tatsächlich, dass wir uns noch deutlich weiterentwickeln werden und am Ende der Saison eine Top-Defense auf dem Feld sehen werden bei uns. Gut, das war so meine Review. Ja, die Seahawks haben tatsächlich ganz gut gespielt. Ich meine, Frank, Seahawks kennst du auch, hast du gesagt, ne?
Ja, klar, Seahawks kennen wir auch. Und ich würde natürlich lügen, wenn ich jetzt nicht sagen würde, dass wir den Dolphins am Wochenende ein bisschen die Daumen gedrückt haben. War ja klar.
Tut uns leid, tut uns leid.
Ja, braucht euch nicht leid tun. Das haben andere die Saison ja auch schon nicht geschafft. Ich habe auch davor in der Woche mal den Dallas Cowboys die Daumen gedrückt, obwohl ich das sonst eigentlich auch eher nicht tue. Ja, mal davon abgesehen, der gute Russell Wilson spielt natürlich eine Bombensaison. Und das Einzige, was mich daran bis jetzt so richtig positiv stimmt, ist, das kann der die ganze Saison einfach nicht halten. Also von daher bin ich ja noch ein bisschen entspannt und denke, das wird nicht die ganze Saison so weitergehen. Und ja, was ich so aus der Ferne über die Dolphins gegen die Seahawks gesehen habe, ist ganz schön viele Missed Tackles, die sich die Dolphins in der Defense geleistet haben. Ich habe mal vorhin in Pro Football Focus Statistiken reingeguckt, die führen da 10 auf. Das ist natürlich schon eine große Menge. Das ist ein bisschen arg viel für meinen Geschmack und insbesondere, weil sich da auch Spieler bei hervortun, die ich da eigentlich gar nicht so mit auf dem Schirm hatte. Mir war gar nicht klar, dass sich Calvin Neu so viele davon tatsächlich leistet. Und auf die Saison gesehen sind es ja auch recht viele bei ihm. Da hätte ich eigentlich nicht mit gerechnet. Ich bin mir so rein den Weg, den die Dolphins in der Defense gehen wollen, nicht so ganz drüber einig, ob das tatsächlich jetzt so eine Patriots-Defense werden soll. Gerade der Corner, über den Namen uns jetzt wahrscheinlich streiten werden, wie man den ausspricht, Herrn Igbinoghi in Anführungszeichen. Keine Ahnung, ob es stimmt. Ja, da bin ich bei euch dabei, den jetzt so als Outside-Corner aufzustellen. Ist, glaube ich, keine so gute Idee gewesen. Passer-Rating zugelassen von 149,3. Dann brauchen wir über alle weiteren Zahlen, glaube ich, gar nicht zu streiten, dass das keine gute Idee war. Ja, und dann bin ich aber auch direkt dabei, also dass ich hoffe, gegen uns spielt Eric Rowe hoffentlich auch. Den sehe ich auch als hervorragendes Matchup-Ziel, wenn ich ganz ehrlich bin. Langsam, schlecht im Tackling, ganz schlecht in der Coverage. Mir war schon nicht klar, als ich gelesen habe, dass ihr den verpflichtet, warum man das tut. Christian Wilkins, der hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen. Der macht, glaube ich, auch in seinem zweiten Jahr den richtigen Schritt nach vorne. Wird, glaube ich, von Spiel zu Spiel dominanter. Ich weiß nicht so genau, wie ihr das seht. In der Offense von den Dolphins bin ich mir nicht sicher, was gerade die Rotation im Backfield anbelangt. Jordan Howard, also die Verpflichtung habe ich schon nicht verstanden. Für das Geld, was man ihm bezahlt, das habe ich schon nicht verstanden. Weil er jetzt schon in mehreren Stationen bewiesen hat, dass er, wenn dann maximal ein Runner ist und im Passspiel eigentlich nicht zu gebrauchen ist. Aber auch das mit dem Runner hat sich ja in den letzten Jahren schon ein wenig zurückentwickelt. Und da bin ich mir wirklich nicht so klar drüber. Mir ist nicht so klar, warum man so oft auf einen Spieler wie Isaiah Ford wirft, weil 10 Targets und dann nur 4 Catches ist irgendwie wenig aus meiner Sicht. Ist ja nur Beobachtung von außen. Und Matt Breida ins Passspiel einzubinden, viel Glück. Es ist einer so der schlechtesten Route-Runner unter Running Backs, die es da so gibt. Also wenn ich mir dann anschaue, dass jede Woche bei den Dolphins eigentlich Ryan Fitzpatrick der Leading Rusher ist, da frage ich mich wirklich, wie da Plays gecallt werden und ob das tatsächlich so geplant ist, weil ich mir das irgendwie einfach nicht vorstellen kann. Da muss man doch eigentlich einen anderen Plan verfolgen, weil ich das grundsätzlich zwar toll finde, wie ein Quarterback versucht, alles zu geben. Und das macht Fitzpatrick ja nur wirklich. Das konnte man ja auf allen seinen Stationen schon beobachten, dass der ja auch zum Teil recht halsbrecherisch auch noch in Tackles reingeht und halt bei jedem Play alles gibt. Aber das kann ja eigentlich nicht der offensive Plan sein, dass mein Quarterback am Ende der Saison, der ja vielleicht nicht der mobilste ist, mein Leading Rusher ist, wo ich ja genug andere Running Backs auf dem Roster habe. Also da fehlt mir einfach der offensive Plan.
Ja, bei Micho hast du natürlich bei Isaiah Ford einen wunden Punkt angesprochen. Ja, Micho, wolltest du noch was zu deinem Vorsicht hinzufügen?
Vorsicht, wollte ich sagen. Du sprichst hier mit jemandem, der so einen kleinen Man-Crush auf Isaiah Ford hat. ich finde, dass er sofort einen richtig guten Schritt nach vorne gemacht hat. Ich meine, er ist kein, er wird nie ein Number One Receiver sein. Das ist auch gar nicht das, wofür man ihn braucht. Er ist eigentlich Number Two, Number Three Receiver. Da macht er auch einen richtig guten Job. Und ich meine gerade eben das, was ich vorhin gesagt habe. Es ist halt, ja, man wirft ihn an, aber er ist nun mal nicht wie Devante Parker ein Contested Catch Receiver. Aber über das Scheme wird ihm überhaupt keine Route angeboten oder wird überhaupt nicht auf seine Stärken eingegangen. Und da finde ich das schon ganz gut, wie er das macht. Also, ich finde, dass der Ball zwar öfters in Jakeem Grants Hände gehörte, weil Jakeem Grant halt eine Yard-After-Catch-Waffe sein kann, aber ich finde, Isaiah Ford füllt die Rolle, die er macht, schon verdammt gut aus. Und der ist so ziemlich der Einzige, der es halt eben schafft, ab und zu zumindest auch selbstständig Separation zu kreieren und halt eben nicht alles auf Contested Catch zu machen. Und die Catches, die er macht, die sind zum Teil auch regelrecht spektakulär. Deswegen kann ich die Kritik an Isaiah Ford nicht so ganz verstehen. Er hat halt keinen großen Namen. Und nochmal, er wird kein Number One Receiver. Das ist mir alles klar. Aber das muss er ja auch nicht sein.
Mir ging es gar nicht jetzt um eine generelle Kritik an Isaiah Ford. Ich habe mir nur Statistiken dazu angeguckt und wie gesagt, ich habe mir gerade die Statistik angeguckt zu dem Spiel gegen Seattle und dann sehe ich 10 Targets und ich sehe 4 Receptions und dann frage ich mich, warum man so oft auf einen Spieler wirft, wo man einen Devante Parker, der bei 12 Targets 10 Receptions rausholt oder wenn man auch einen Mike Gesicki noch mit dabei hat, warum man da so wenig Targets drauf verwendet. Aber da habt ihr den deutlich besseren Blick auf das Ganze, vor allem auf die ganze Saison und auch aufs letzte Jahr. Da schließe ich mich gerne eurer Meinung an. Ich gucke als verwunderter Beobachter dann auf die ein oder andere Statistik und wie gesagt, ich möchte gar keinen einzelnen Spieler herausnehmen und kritisieren, sondern mich wundern hier und da nur Zahlen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, bis zu dem Seattle-Spiel hatte ich Isaiah Ford auch noch nicht auf dem Schirm.
Das ist auch vollkommen klar. Also ich muss das nur sagen, weil das ist so ein Running Gag, weil ich eigentlich grundsätzlich viel von Isaiah Ford halte und den immer wieder verteidigen muss. Dementsprechend muss ich da jetzt einfach reagieren.
Also ist das mein Jerick McKinnon sozusagen?
Wahrscheinlich dann, wenn du so darauf reagierst, ja.
Herrlich. Ja, bei Mike Gesicki ist es tatsächlich so, dass er einfach sehr, sehr gut gedeckt wird in den letzten beiden Spielen, weil er gegen die Bills so eskaliert ist. Ja, insgesamt würde ich tatsächlich behaupten, dass wir durchaus eine gute Chance gehabt haben gegen die Seahawks und dass wir lange wirklich mitgehalten haben, trotz des Playcallings. Und ja, also ich bin nicht ganz unzufrieden mit der Richtung.
Bin ich grundsätzlich auch nicht, aber vielleicht muss man auch noch eins dazu sagen. Ich meine, ich hab das Spiel gesehen. Es gab's ja auch immer in dem Free-TV. Und man hat in einer Beziehung Schwein gehabt, nämlich, dass Tyler Lockett einen echt schlechten Tag hatte. Das war Punkt 1. Und Punkt 2 ist, und wenn man sich das angeguckt hat, ich hatte das ganze Spiel über das Gefühl, dass die Seahawks offensiv, wenn sie gewollt hätten, einfach noch mal einen Gang höher hätten schalten können. Das wirkte relativ kontrolliert. Wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass die Seahawks immer einen Gang hochschalten können, wieder hätten hochschalten können. Und obwohl der Spielstand die ganze Zeit eng aussah, vor allen Dingen durch die Field Goals, glaube ich tatsächlich irgendwie, wenn wir einen Touchdown erzielt hätten die Seahawks, glaube ich, offensiv einfach nochmal einen Gang höher geschaltet, die wären dazu in der Lage gewesen. Ist natürlich viel Mutmaßung bei, ist nur so ein Bauchgefühl, aber so wirkte das Ganze. Trotz allem gebe ich dir recht, Rico, die Richtung, in die das geht, gefällt mir grundsätzlich auch, weil wir halt nicht so weit entfernt sind, wie man denken würde.
Ja. Das denke ich auch und ich glaube, das ist doch jetzt einfach mal ein guter Sprung oder eine gute Überleitung auf das kommende Spiel. Denn die Miami Dolphins dürfen am nächsten Wochenende, also in 2 Tagen, wenn ihr das hört, zu den San Francisco 49ers. Und Frank, wenn mich nicht alles irrt, steht ihr tatsächlich 2-2. Ah, ihr habt die New York Teams besiegt. Ja, habt euch vom Rasen vielleicht ein bisschen besiegen lassen, weil euer Kader ist ja inzwischen so ziemlich ausgedünnt, wenn man das so beschreiben möchte. Wie ist denn deine Einschätzung zur bisherigen Saison. Wo siehst du eure Schwächen? Wo siehst du eure Stärken? Wie siehst du eure Offense? Wie siehst du eure Defense? Lass dich aus über dein Team.
Oh Gott, wie viel Zeit hatten wir nochmal, um diese ganzen Punkte abzuarbeiten?
Du, ich kann auch durchmachen, das ist gar kein Problem.
Okay, ich fange mal mit dem New York-Trip an, der ja zumindest ergebnistechnisch sehr erfolgreich war mit 2 Siegen und mit den Teams, insbesondere mit dem Team, was man gegen die Giants auf dem Feld hatte, sogar ein sehr überzeugender Sieg, wo man gesehen hat, dass die 49ers auf einem ganz anderen Stand sind als von vor 3 oder 4 Jahren, weil da hätte man mit den ganzen Backups und den Backups von Backups gar nicht antreten brauchen. Da wäre man selbst von den Giants damals vermöbelt worden. Also die Kadertiefe ist da deutlich verbessert worden. Ja, was uns das MetLife Stadium und dieser komische AstroTurf ein wenig genommen hat, ist natürlich eigentlich die Stärke des Teams, gerade aus der letzten Saison mit Nick Bosa und seiner individuellen Klasse im Pass Rush. Das muss das Team jetzt anders auffangen und damit hat man jetzt gegen die Giants und auch zum Teil gegen die Eagles zumindest angefangen. Das ist natürlich eine Illusion, dass man einen der absolut besten, schon nach einem Jahr absolut besten Pass-Rusher und Game-Changer in dieser Liga irgendwie individuell ersetzen könnte. Das muss man natürlich jetzt übers Scheme und über alle Spieler machen, so dass jetzt auch vermehrt geblitzt wird, was die 49ers eigentlich gerade in der letzten Saison so gut wie gar nicht gemacht haben. Da kommt jetzt Fred Warner oder auch gerade den Nickelbacks eine größere Rolle zu. K'Ron Williams wird auch gerne mal zum Blitzen eingesetzt und auch hier und da recht erfolgreich. Also muss man das jetzt mal als Mannschaft auffangen. Ja, die ganzen anderen verletzten Spieler, die man auch noch daraus mitgenommen hat, nochmal wie Bosa, Kreuzbandriss, Solomon Thomas. Ja, das tut in der Rotation der D-Line weh, keine Frage. Dann hat sich noch Jordan Reed für 6 bis 8 Wochen diesmal mal nicht mit einer Gehirnerschütterung, sondern mit einer Knieverletzung sozusagen rausgenommen. Und Jimmy Garoppolo bei einem Late-Hit gegen die Jets raus. Das hat man gegen die Giants nicht gesehen, gegen die Eagles leider auf jeden Fall. Aber zu dem Spiel kommen wir ja gleich noch mal. Ja, ist ja Verletzungen gehören zu dem Spiel dazu. Die Masse, die wir gerade, ich glaube, durch fast alle Teams zum Anfang dieser Saison sehen, sind einer sehr kurzen Vorbereitung geschuldet, diesen paar Tagen, die überhaupt in Padded Practices gearbeitet werden konnte. Es gab keine Joint Practices mit anderen Teams, was das zum einen mal ein wenig in Game Change reinkäme. Es gab keine Preseason, da würden jetzt viele sagen, ja, die braucht man nicht. Doch, die Spieler brauchen die, weil im Training wird nicht so getackelt wie auch in der Preseason, weil man sagen, es kann mir jeder sagen, dass er das gerne möchte, aber mal ganz ehrlich, wenn Jerome Baker mir jetzt sagen würde, er würde jetzt Tua Tagovailoa im Training in den Rasen einarbeiten, ich glaube, da würden nicht nur die Mitspieler, sondern auch die Fans sofort auf die Barrikaden gehen. Also man geht schon mal im Training anders mit sich um als mit einer anderen Mannschaft. So, das fehlt alles und ich denke, das sieht man durch die ganze Liga hindurch, weil wenn man halt nur mal guckt, was es da in den ersten 4 Spieltagen jetzt für viele und schwere Verletzungen gegeben hat, da sieht man einfach, dass man auf so eine Preseason und vor allem auch auf die ganzen Camps, die vorher stattgefunden hätten, ne, OTAs, Minicamps und, dass man darauf eigentlich nicht verzichten kann. Ja, Stärken, Schwächen, ja, das ist schwierig. Stärke wäre eigentlich der Pass-Rush der 49ers gewesen. Das hat sich natürlich mit dem Ausfall von Nick Bosa und auch von Dee Ford, der jetzt mit einer Rückenverletzung auch auf der Injured Reserve List ist, jetzt mal grundlegend verändert, keine Frage. Jetzt müssen Spieler aus der 2. Reihe einen Schritt nach vorne machen, was unter anderem jetzt gerade in den letzten beiden Spielen noch ein Carry Hyder unglaublicher Art und Weise schon getan hat, der mir jetzt 2-mal recht gut gefallen hat. Könnte an der Verbindung liegen mit seinem ehemaligen Coach Chris Kotcherek, der jetzt seit 2 Jahren unser Defensive Line Coach ist, mit dem er ja früher auch schon mal zusammengearbeitet hat. Ja, Sigi Ansah war eine total hervorragende Verpflichtung. Keine Ahnung, 25 Snaps und Injured Reserve List. Das hätte man sich von Anfang an sparen können, so einen Traumtänzer da zu verpflichten. ja, ist sehr schade. Da wäre mir von Anfang an Dion Jordan, den ihr sicherlich auch kennt, deutlich lieber gewesen. Aber bei dem könnte man zumindest davon ausgehen, der hätte, weil er ja auch wenig gespielt hat über seine Karriere aus diversen Gründen, noch ein bisschen mehr im Tank hätte als ein Sigi Ansah, der einfach aussieht wie ein Spritlaster aus den 80er Jahren. Also den braucht einfach kein Mensch. Ja, ja. Der ist groß und langsam und halt verletzungsanfällig. Die Zeiten aus Detroit und die Zeiten jetzt auch letzten Jahr Seattle oder bei uns, das ist ja wie Tag und Nacht, braucht kein Mensch. So, sind Stärken von unserer Defense dann, glaube ich, alleine mal jetzt ein Fred Warner, der meiner Meinung nach einer der 5 besten Linebacker der Liga ist, insbesondere was Coverage anbelangt, was ja von Jahr zu Jahr in dieser Liga viel wichtiger wird. Ja, und grundsätzlich auch weiterhin die Defensive Line, weil sie sehr tief besetzt ist. Jetzt muss man schauen, wie man den Rookie Javon Kinlaw noch besser in Szene setzen kann. Der ist schon ganz gut als Bulldozer unterwegs, aber mit dem Pass Rush, das klappt noch nie so ganz. Aber gut, man konnte auch nicht erwarten, dass er DeForest Buckner sofort 1-1 ersetzen kann. Das ist ja illusorisch. Also Rookie muss man Zeit geben. Alle Rookies haben es schwer in dieser Saison, eben weil so viel in der Offseason ausgefallen ist. Und da sieht man schon oft sein Talent, wenn man sich da Videos anguckt in All 22 und so, dann sieht man schon, wie der auch gerne die Offensive Liner durch die Gegend schiebt. Also das wird kommen, das wird halt alles Zeit brauchen. Also Zeit, die 49ers nicht haben im Moment, weil man einfach 2 Spiele schon verschenkt hat. Das muss man auch dem Team und auch dem Coaching-Staff ganz klar auf die Fahne legen oder ankreiden, besser gesagt. Gegen die Cardinals darf man in der ersten Woche zu Hause nicht verlieren. Gut, man hatte bis zum letzten Drive die Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen. Aber da hat man einfach seine Stärken nicht eingebracht. Man hat sich viel zu sehr von einem Gegner beeindrucken lassen. Man hat überhaupt kein Mittel gefunden gegen DeAndre Hopkins. Da ganz klare Kritik auch an den Defensive Coordinator Robert Saleh, weil da einfach keine Hilfe rüberkam. Wenn man dann einen Spieler wie Emmanuel Moseley alleine gegen einen der besten Receiver der Liga, weil Top 3, Top 5 ist DeAndre Hopkins auf jeden Fall, ich glaube, völlig unstrittig. Da geht fast jeder Cornerback in der Liga gegen unter und von daher völlig unklar, wie da der Gameplan ausgesehen hat. Ja, und gerade die Cornerback-Position macht uns ja aktuell auch wirklich Sorgen. Wenn mir vor der Saison einer gesagt hätte, dass wir am 4. Spieltag mit den Starting-Cornerbacks Jason Verrett und insbesondere Dante Johnson auflaufen werden. Da hätte ich gesagt, nie im Leben, so viel kann gar nicht schiefgehen. Aber doch, hat man ja leider jetzt gesehen. Und ja, wenn du dann so einen Schwachpunkt wie Dante Johnson auf dem Feld hast, dann verlierst du auch ein Spiel gegen Philadelphia Eagles, die, wie man so schön sagt, irgendwie auf irgendwelche Parkplatzwächter ihre Bälle geworfen haben. Weil da waren Jungs dabei, die waren eine Woche vorher noch nicht mal auf deren Practice-Squad. Also von daher, das ist in höchstem Maße unbefriedigend. Gegen die Eagles hat man das Spiel weggeworfen durch 3 Riesengeschenke, die man da gemacht hat. Gerade in der zweiten Halbzeit 2 furchtbare Interceptions, die Nick Mullens geworfen hat. Und seine Erklärungen nach dem Spiel machten das Ganze für mich nur noch viel schlimmer. Zu der einen hat er gesagt, den Linebacker hätte er gesehen, da wollte er drüber werfen. Und dann habe ich gedacht, ja, Junge, wenn du den gesehen hast, dann hätte dir ganz klar sein müssen, da darf ich nicht hinwerfen. Und bei der zweiten Interception, da kurz vor Schluss zum Pick 6, hat er was Ähnliches gesagt, wo ich denke, ja, auch da darfst du einfach nicht hinwerfen. Dazu noch ein Strip-Sack, weil er einfach, ja, weil er mit Pressure nicht umgehen kann, weil er überhaupt kein Gefühl hat, wie man alleine nur mal mit einem Schritt zur Seite, einem Schritt nach vorne auch einfach mal einen Pass-Rusher ins Leere laufen lassen kann. Ja, so, dann verliert man sogar gegen ein völlig desolates Philadelphia Eagles-Team, gegen das man auch einfach nicht verlieren darf. So, das sind die Probleme. Man müsste oder man hätte gut 4-0 stehen können, wenn man seine eigenen Fehler mal abgestellt hätte. Aber das ist halt die Saison einfach nicht rund. Dazu sind zu viele Veränderungen im Personal mit dabei. Dann struggelt deine Offensive Line, die auch letztes Jahr nicht unbedingt die Stärke des Teams war. Im Run-Blocking sicherlich, aber im Pass-Blocking dann eher nicht. So, und dann fehlt dir halt dein Starting-Quarterback. Jetzt kann man über Garoppolo denken, was man will oder nicht. Letztes Jahr lag die Offensive Line mit einer Pass-Rush-Win-Rate auf Platz 26. So, und Garoppolo stand mit dem Team im Super Bowl. Also da musste er schon viel richtig gemacht haben. Und auch das Scheme von Shanahan wird dann natürlich viel richtig gemacht haben. So, wenn dir dann in der Offense dazu auch noch der ein oder andere Playmaker fehlt, also man ist ja mit einem sehr humpelnden Receiver-Core in die Saison gegangen, dann geht dir im ersten Spiel noch George Kittle raus. Ja, dann wird's natürlich schwer. So, jetzt kam der mit einer grandiosen Leistung zurück. 15 von 15 Catches, 183 Yards, Touchdown, wieder mal den ein oder anderen NFL-Rekord aufgestellt. Ja, und dann stehst du am Ende des Tages mit einer klaffenden Niederlage immer noch ganz dumm da, weil du dich halt wirklich dumm angestellt hast. Dann hat man noch zwei klare Interceptions eigentlich fallen lassen. Nochmal wieder schöne Grüße an Jacquiski Tartt, der das nämlich auch einfach nicht lernt, dass man auch einen Ball einfach mal fangen könnte in der Defense. Ja, so, und dann wird's eigentlich richtig schade, insbesondere wenn man dann in der Presse noch lesen muss, dass wie aus meiner Sicht ein völlig überbezahlter Spieler wie K1 Alexander einfach noch wieder gelobt wird, weil er dann auf einmal dann mal wieder tackeln konnte. Ja, das ist schön, aber dafür ist das eine absolute Luftpumpe in der Coverage. Dafür kann man den einfach nicht gebrauchen und damit fällt er für mich als NFL-Linebacker eigentlich auch einfach flach. Und ja, ein Weakside-Linebacker hat natürlich auch immer noch ein bisschen die Aufgabe, so das Outside-Contain ein bisschen zu halten, dass da nicht andauernd ein Quarterback irgendwo hinlaufen könnte. Und wenn dir dann noch Carson Wentz sogar einen Touchdown reinläuft, der auch nicht der mobilste Quarterback der Welt ist, dann kommst du langsam so ans Denken, insbesondere was da ein Defensive Coordinator so macht. So, bevor ich jetzt noch 3 Stunden weiterrede, lasse ich das mal als kurzes Statement da kurz einfach mal so stehen.
Du darfst gerne noch weiterreden. Wir haben alle Zeit der Welt. Ich höre mir immer gerne an, wenn Leute über ihre eigenen Teams sprechen, weil das halt einfach so viel mehr Wert bietet, als wenn man selber jetzt darüber philosophieren würde und sich nachher doch nur über die typischen Namen quasi definiert. Ja, du hast einiges gesagt. Jetzt ist die Frage, Micho, wenn du gerade noch da bist, hast du erste Fragen?
Ja, ich bin noch da. Zweitens, Fragen hat man eine ganze Menge. Man kann über die 49ers natürlich eine ganze Menge reden. Es gibt eine ganze Menge interessante Sachen, an denen, also erstmal, für mich ist der eigentliche Star des Teams, ist Kyle Shanahan. Weil was der offensiv an Play-Designs bietet, ist schon ganz hervorragend. Ich habe vorhin schon mal gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von Kyle Juszczyk, der als Fullback so variabel, ich bin ja ein großer Fullback-Fan, als Fullback so variabel einsetzbar ist und so eine Match-Up-Waffe ist. Ich glaube, der stellt deswegen die meisten Defense vor Probleme. So ein George Kittle, den kannst du vielleicht tatsächlich, wenn du ihn doppelst, ausschalten, aber so ein Kyle Juszczyk ist genau derjenige, der da einfach in die Lücke preschen kann. Frage Nummer 1 ist Jimmy Garoppolo. Jimmy G wird wahrscheinlich gegen uns noch nicht wieder spielen, oder?
Bevor ich zu Jimmy G was sage, würde ich gerne nochmal den Federhandschuh zu Kyle Juszczyk aufnehmen. Er ist eine hervorragende Matchup-Waffe und Kyle Shanahan ist mit Sicherheit einer der interessantesten Offensiv-Play-Caller und Offense-Gurus dieser Liga im Moment. Und ich glaube, kein anderer Playcaller schafft es so sehr, sich eigentlich die Schwäche des Gegners auszusuchen und die auch immer wieder in 1-1 Matchups zu bekommen. Das Elend gegen die Eagles fing im Endeffekt schon im zweiten Play an, weil im zweiten Play muss man eigentlich nur noch da stehen und Touchdown rufen, weil genau da ist Kyle Juszczyk auf einer schönen Wheel Route aus dem Backfield ganz nah an die Außenlinie. Der hatte nur noch 60 Meter Gras vor sich und Nick Mullens hat ihn einfach um 6, 7, 8 Yards völlig überworfen. Also da hätte man eigentlich schon mit dem Big Play in Führung gehen müssen. Also das ist dann in dem Fall auch ganz schwaches Quarterback-Play und gegen die Eagles aber auch ein ganz klarer Vorwurf an Kyle Shanahan. Der Gameplan war auf Deutsch gesagt scheiße. Also wenn man mit dem gleichen Gameplan ins Spiel geht wie gegen die New York Giants, dass man nämlich einfach sagt, hey, den Pass-Rush, den blocken wir einfach immer nur mal kurz an und dann gucken wir, wer denn das dann die Offensive Line dann im Second Level irgendwo noch mal blocken kann. Ja, dass das eine Team einen Pass-Rush hat wie ein laues Lüftchen und das andere eine, gerade in der Tiefe, vielleicht die am besten besetzte Defensive Line der Liga hat, das hat man irgendwie dabei so nicht bedacht. Weil dass man einen Fletcher Cox mal nicht eben nur unblockt und dann weiterläuft, der steht nämlich dann trotzdem 1,5 Sekunden später da auf deinem Quarterback auf den Füßen, das ist irgendwie ein bisschen untergegangen in diesem Gameplan. Und ich hätte auch Kyle Juszczyk unheimlich gerne mehr auf dem Feld gesehen gegen diese Mannschaft, weil der hat bloß 20 Snaps oder 22 Snaps von ich glaube, 62 oder 63 Offensiven gespielt, also sehr wenig eigentlich für die Verhältnisse von ihm, und das hat mir ganz klar gefehlt, und er ist tatsächlich diese Matchup-Waffe, so wie die ganze Offense von Shanahan darauf ja aufgebaut ist. Die Frage zu Jimmy Garoppolo ist natürlich schwer zu beantworten. Das habe ich nach der Verletzung bei uns im Podcast schon aus dem Jets-Spiel gesagt, weil da die ersten ja schon sagten, oh, der könnte ja vielleicht schon bei den Giants wieder auf dem Feld stehen, wäre ja nur ein High-Ankle-Sprain, und das sähe auch ganz gut aus. Meine Antwort darauf war, ja, High-Ankle-Sprain, wenn wir mal in die letzten Jahre zurückgucken, das kann von 2 Wochen bis 2 Monaten alles dauern. Das muss man einfach abwarten, ob der in dieser Trainingswoche wieder auf dem Feld steht, weil ohne Training wird man ihn sicherlich nicht ins Spiel schicken, weil das auch ein Quarterback ist, der sehr auf seinen Rhythmus angewiesen ist. Das hat man im ersten Spiel auch gesehen gegen die Cardinals. Da war er einfach noch nicht im Rhythmus. Das sah gerade in der ersten Halbzeit gegen die New York Jets auch aus wie Tag und Nacht. Deswegen war es sehr schade, dass er da bei einem eigentlich schon abgepfiffenen Play verletzt worden ist, wofür nicht mal eine Flagge geworfen worden ist. Aber gut, damit man eine Flagge geworfen bekommt in der NFL, muss man ja im Moment Brady oder Mahomes heißen. Also von daher ist das ja alles nicht so schlimm. Das kann man ja dann durchaus mal tun. Also müssen wir tatsächlich abwarten, ob er, jetzt nehmen wir leider vor dem ersten Injury Report auf, der in der Woche rausgeht am Mittwochabend. Da kann ich nicht mal sagen, ob er jetzt heute im ersten Training der Woche auf dem Feld war oder nicht oder limitiert oder dergleichen. Das ist einfach eine Wundernummer in Anführungszeichen. Man weiß es leider nicht. Und mir wäre es sehr lieb, wenn er auf diesem Feld aufs Feld zurückkehren würde. Weil ich glaube, dass Nick Mullens sich ins Nirvana geschossen hat mit diesem schlechten Spiel am Wochenende. Und wenn ich ganz ehrlich bin, CJ Beathard möchte ich als Starter auch nicht mehr sehen. Seine Qualitäten habe ich schon gesehen, und die sind auf jeden Fall nicht die eines NFL-Starters.
Ja gut, aber ihr werdet mit Quarterback spielen. Da gehe ich von aus. Deswegen wäre jetzt die Frage, wenn Jimmy G nicht spielt, wer startet bei euch? Ist es Nick Mullens, der ja durchaus auch positive Spiele gezeigt hatte schon? Oder ist es eben CJ Beathard oder wie er ausgesprochen wird?
Beathard. Ja, bis gestern hätte ich ja vielleicht sogar noch gesagt, ich werfe noch Option 3 ins Spiel. Mohamed Sanu könnte ja auch den einen oder anderen Pass werfen, aber den hat man ja jetzt auch zu meiner Überraschung schon wieder entlassen. Ich denke, es wird Nick Mullens sein, weil Shanahan da recht recht einfach in Anführungszeichen an die Sache herangeht. Er wird den Spieler auswählen, mit dem er die größte Chance hat, mit dem er gewinnen kann. So, jetzt werden viele sagen, oh, Beathard sah doch gar nicht schlecht aus im vierten Viertel, und er hat so und so viele Yards erzielt. Und ja klar, da haben die Eagles aber auch eine reine Prevent-Defense gespielt und haben ihm jeden kurzen Pass im Endeffekt gewähren lassen. Da sieht jeder Quarterback gut aus. So, CJ Beathard hat ganz viele Qualitäten, so zum Beispiel, dass er auch sich für seinen Running Back in jeden Block schmeißt und dergleichen. Ja gut, aber der hat von 14 Karrierestarts oder 14 Spielen, an denen er mitgewirkt hat, hat er 1 gewonnen. Also von daher, dann kann ich tatsächlich Mohamed Sanu Bälle werfen lassen. Mit dem gewinne ich nicht. Das muss man einfach mal so sehen. Und ich habe das bei uns vor der Saison schon in unserer Preview gesagt zum Roster. Wäre es eine normale Saison mit einer normalen Offseason und dergleichen gewesen, wo man jetzt nicht Covid und dergleichen mit dabei hätte, dann wäre man auch nur mit 2 Quarterbacks in die Saison gegangen, und dann wäre CJ Beathard dem Cut zum Opfer gefallen. So wollte man jetzt halt auf Nummer sicher gehen, falls einem Quarterback was passiert, damit man halt immer 2 zur Verfügung hat. Sonst wäre der schon nicht mit auf diesem Roster. Also wenn Garoppolo nicht spielen kann, dann müsste es mit dem Teufel zu gehen, wenn nicht Nick Mullens am Sonntag startet.
Das ist mal eine Ansage. Aber okay, wenn du gesagt hast, dass man damit jetzt, ja, ich bin für den anderen, weil du hast gesagt, damit könnte man nicht gewinnen. Ja, das würde mir auf jeden Fall sehr gefallen.
Ich wollte gerade sagen, das hört sich für mich auch an, als würde ich auf Beathard setzen. Oder Beathard oder wie auch immer.
Beathard wäre schon richtig. Ich habe mich auch immer über die Aussprache.
Ja, ich und mein Namensproblem. Das ist ja sowieso so eine Geschichte.
Ich habe mir ran angeschaut am Wochenende tatsächlich. Und es hat mich irgendwann getriggert, dass sie halt alle Igbinogene gesagt haben, wo ich gesagt habe, es heißt Igbinogeni. Jetzt sag denen das doch mal. Eine lerne die diese Namen nicht. Oder es hat mich sehr frustriert. Das war jetzt schon ziemlich beeindruckend. Ich meine, unsere Run-Defense bei den Dolphins ist ja grundsätzlich jetzt eher nicht so das Starke. Jetzt natürlich gegen die Seahawks haben wir keine 100 Yard Rushing zugelassen gegen die 49ers. Könnte es wieder anders aussehen. Wenn ich jetzt so ein bisschen in Richtung Keys to Win schaue, Frank, was glaubst du, müssen die 49ers machen, um auch nur die geringste Chance zu haben, um zu Hause gegen die Dolphins zu gewinnen?
Viel ist besser als gegen die Eagles. Da ist das Running Game schon ein sehr guter Einwand, weil das hat gegen die Eagles so wenig bis gar nicht funktioniert. Da mussten wir auch aus dem ersten Spiel in New York, auch von dem wunderbaren AstroTurf, leider auch zwei Verletzte mitnehmen, nämlich zum einen Raheem Mostert, wo man auch nicht weiß, ob er eventuell Sonntag wieder mit dabei ist, und auch Tevin Coleman, der sich ja etwas schwerer verletzt hat und schon auf der Injured Reserve ist. So hatte man dann auf einmal Jerick McKinnon als Starter, wo ja auch keiner so wirklich mitgerechnet hat. Der hatte schließlich vorher 2 Jahre aufgrund eines Kreuzbandrisses überhaupt nicht gespielt.
Ganz kurz, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber damit ich das richtig einordnen kann, das war doch damals, der war doch, wenn ich das richtig im Kopf habe, damals bei den Seahawks, und dann war irgendwie Marshawn Lynch hatte sich Marshawn Lynch verletzt oder was auch immer war, und da kam er eigentlich als undrafted Rookie oder so erst rein und ist danach, weil er so abgeliefert zu euch gekommen und hat eigentlich bis jetzt kein Snap gespielt oder so, ne?
Jein, bei den Seahawks war er nicht, aber mit dem kein Snap gespielt, das stimmt. Das ist ein Drittrunden-Pick gewesen von den Minnesota Vikings.
Aber den Vikings? Okay, dann habe ich das komplett falsch im Kopf. Wen habe ich denn da bei den Seahawks im Kopf? Egal, erzähl weiter, Entschuldigung.
Kein Problem. War dann im Endeffekt bei den Vikings eigentlich immer so der Third-Down-Back und gerade der Receiving-Back und hat da ja auch wirklich ganz gut abgeliefert. Die 49ers haben ihn in der Free Agency für eine Menge Geld unter Vertrag genommen. Und er hat sich dann im letzten Training vor der Saison 2018 ohne Einwirkung im letzten Play des letzten Trainings das Kreuzband gerissen und war dann die Saison 2018 raus. In der Saison 2019 gab es im Training Camp dann mit seinem Knie nochmal wieder Probleme und da hat man ihn dann vor Saisonbeginn noch direkt auf IR gesetzt, also sprich Saisonende. Ja, und jetzt war er dann wieder da und sollte dann jetzt eigentlich so langsam herangeführt werden. So, und im letzten Spiel hat er tatsächlich nur bei 4 Snaps nicht auf dem Feld gestanden. Ein viel zu großes Workload aus meiner Sicht für ihn, insbesondere der explosive Runner kann er sein, aber nicht, wenn er in so vielen Plays auf dem Feld steht. Jetzt müsste man hoffen, aus 49ers Sicht, dass Raheem Mostert wieder mit dabei ist, weil einer der schnellsten und explosivsten Running Backs der Liga. Und wenn Shanahan den in das richtige Matchup bekommt, dann sieht man meistens was? Ja, nur noch die Hacken von dem Ganzen. Ne? Das hat man gegen die Cardinals gesehen, das hat man gegen die Jets schon gesehen. Und da hätte es sogar mit einem Spielzug zweimal direkt so funktioniert, wenn da nicht nur so eine kleine Holdingstrafe, die auch ein bisschen zweifelhaft war, dagegen gesprochen hätte. Also das erste, aus 49ers Sicht, erster Schlüssel zum Sieg ist auf jeden Fall das eigene Laufspiel wieder und die Stärke des Teams wieder an den Start bringen. Dazu müsste man ein bisschen kreativer mit dem Ganzen umgehen, als man es am vergangenen Wochenende getan hat, weil am vergangenen Wochenende hat man schlichtweg und ergreifend immer gedacht, jawohl, der arme McKinnon läuft jedes Mal mit dem Ball zwischen Left Tackle Trent Williams und Left Guard Laken Tomlinson hindurch und die werden ihm schon die Lücke frei blocken. Und man hat nichts anderes gemacht das ganze Spiel über. Ja, das hat nicht funktioniert. Ich hoffe, die Coaches der Dolphins gucken nicht ganz so gut das Tape, wie die Eagles-Coaches das gemacht haben. Es wäre schön, wenn man da mal wieder ein bisschen Outside-Zone-Running sehen würde, weil da liegt nämlich auch gerade von einem McKinnon dann so die Stärke. Da hat er gegen die Giants irgendwie mal das war noch gegen die Jets aus einem 3rd-and-31 auf einmal einen 60-Yard-Raumgewinn rausgelaufen mit so einem Outside-Zone-Running-Game. Man musste tatsächlich auch mal wieder was anderes machen. Man musste den Gegner auch mal überraschen und das hat man in der ersten Halbzeit ja gegen die Eagles auch wirklich gut gemacht, indem man auch die Wide Receiver wieder mit ins Running Game einbezogen hat, nämlich mit End-Arounds und Jet-Sweeps. Hat man jetzt ja mit Deebo Samuel, der Gott sei Dank wieder dabei ist, eine hervorragende Waffe, der das ja letzte Saison schon gezeigt hat, wie gefährlich er aus dem Backfield heraus mit dem Ball in der Hand sein kann. Und jetzt hat man mit Brandon Ayuk noch eine zweite Waffe, die das wahrscheinlich mindestens genauso gut kann. Vor allem hat man jetzt zwei ganz unterschiedliche Typen. Man hat den einen sehr physischen Wide Receiver als Runner, der auch mit seinem Körper gerne mal in den Tackle reingeht. Und man hat den anderen mit Ayuk, der sehr geschmeidig um seine Gegenspieler rumläuft, der so quasi auf Kufen an ihnen vorbeigleitet. Ja, und zur Not auch noch mal den letzten Safety zu einem Touchdown mal eben überspringt. Da wird das wird der gute Herr Epps wahrscheinlich noch bis zum Saisonende sehen müssen in jedem Highlight-Play, was man so Highlight-Tape, was man so sehen kann. Ja, das wäre unser erster Schlüssel. Laufspiel etablieren. Da können jetzt alle, jetzt werden alle Statistikfreunde und dergleichen direkt wieder sagen, das Laufspiel braucht man im Football nicht. Ja, aber doch, das braucht man doch. Sonst, wenn man das nur aus Zahlen sehen möchte, müsste man mal selber auf dem Footballfeld stehen. Ich bin jetzt kein Analytics-Feind, im Gegenteil, ich finde das sehr interessant. Nur zu sagen, man braucht kein Running Game, man kann immer nur den Pass werfen. Ja, man muss nur gucken, welche Teams es in die Playoffs schaffen und welche nicht, dann weiß man schon, wo die Wahrheit liegt.
Ja, das, aber die Aussage dahinter ist ja quasi, dass aber das Laufspiel nicht, man braucht das Laufspiel schon, aber der Erfolg des Passspiels hängt nicht vom Laufspiel ab.
Da würde ich dir sofort recht geben. Das eine bedingt das andere. Man kann auf keines von beiden verzichten, weil sonst funktioniert das Spiel einfach nicht.
Richtig. Also, das ist, also, ich fände es auch mal interessant, wenn Mannschaften nur werfen würden, einfach um es mal gesehen zu haben, oder halt nur laufen. Aber die Analytics-Geschichte ist ja, dass man dieses Märchen von wegen, wenn ich jetzt erfolgreich den Ball laufe, öffnen sich mehr Räume im Passing-Game, weil die Verteidigung mehr auf das Run-Game Acht geben muss. Das ist halt nicht, das ist halt zahlentechnisch einfach widerlegt. Und das ist ja, das ist diese Diskussion. Und also, wenn man sagt, natürlich, man braucht kein Laufspiel, das ist halt auch Quatsch.
Ja, also vielleicht ganz kurz, ich sag das ja auch immer, das Laufspiel ist nicht so wichtig. Das stimmt, du gewinnst halt mit Laufspiel, gewinnst du halt die Spiele nicht. Aber du kannst halt auch aufs Laufspiel nicht verzichten. Da gebe ich ja auch allen dementsprechend recht. Aber dieses Established Run finde ich halt immer schwierig, weil das impliziert halt eben, dass man teilweise 70-80% der Snaps halt eben läuft. Und das ist eigentlich eben genau das, was eben nicht dazu führt, dass man ein Spiel gewinnt, sondern eigentlich dazu, dass man es verliert. Ich finde aber diesen Hinweis auf das Outside-Zone-Running-Game der 49ers extrem interessant. Und jetzt hoffe ich, dass ich gleich nicht wieder rausfliege. Und zwar ist es ja so, beim Outside-Zone-Running-Game, bevor wir jetzt groß in die Taktik, ich glaube, das ist da sowieso ohne Bilder etwas schwierig zu erklären, aber letztendlich basiert es auch relativ viel auf Misdirection und auf Fake und auf einem aufeinander aufbauenden Spielplan.
Lustig, wenn das vorher schon ankündigt, oder?
Ja, vor allem absolute Frechheit. Was ist denn mit ihm? Arbeitsverweigerung. Absolute Frechheit.
Ich habe gerade schon gesagt, es ist lustig, wenn du es vorher auch noch ankündigst.
Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie komischen Hall habe und das ist immer kurz bevor ich dann irgendwie rausfliege. Auch jetzt wieder, deswegen rede ich schnell weiter.
Kannst du dir nicht ausdenken?
Weltklasse. Weltklasse, sehr schön.
Das ist. So, schnell deine Frage, Michael, los.
Nee, es war gar keine Frage, es war nur ein Hinweis, ein Hinweis darauf. Es hat immer die Option, oder es ist so erfolgreich, immer wegen der Option des Passes, die auch dahinter steckt. Dass man halt eben Passplays und Run-Games tatsächlich in dem, vom Schema her, nicht wirklich unterscheiden kann auch. Es ist also unheimlich schwer für die Defense zu lesen. Wenn ihr jetzt auf das Outside-Zone-Running-Game verzichtet, wie du es sagst, heißt es ja, dass die Defense die Offense wesentlich leichter lesen kann. Habt ihr das wirklich so, ist das wirklich so interpretiert worden? Ich habe leider kaum Spiele von den 49ers gesehen, nur gegen Philly. Und da liegt es halt auch am Quarterback. Oder ist es einfach so, dass man sagt von wegen, okay, wir trauen dem Quarterback nicht zu und deswegen verzichten wir auf das Outside Running Game, da wir die Option des Passes nicht mehr so haben?
Ja, jetzt hätte ich gerne an einer Sitzung davor teilgenommen, um dir die Frage tatsächlich beantworten zu können, ob man jetzt freiwillig in Anführungszeichen auf das Outside Zone Running Game verzichtet hat gegen die Eagles oder ob die Eagles die 49ers dazu gezwungen haben, was ich so persönlich nicht gesehen hätte, weil wenn waren sie stark durch die Mitte und nicht über die Außen und von daher, die wären eigentlich recht frei gewesen. Aber du hast vollkommen recht, ja, das Ganze basiert natürlich darauf, dass man eigentlich relativ häufig das gleiche Personal auf dem Feld hat. und die Defense einfach nicht weiß, was kommt. Ne? Kommt jetzt halt ein Lauf über McKinnon, kommt ein Lauf über Samuel, kommt ein Lauf über Ayuk oder vielleicht sogar über George Kittle. Das hatten wir am Wochenende ja sogar auch schon. Oh, und wenn dann Kyle Juszczyk auch noch mit dabei ist, ja, der kann zur Not ja auch mal den Ball in die Hand gedrückt kriegen. Ne? Der kann auch rauslaufen. Und da ist ja die ganze Kyle Shanahan-Offense drauf aufgebaut. Kein Team und kein Coach, gerade in den letzten Jahren hinweg, nutzt so viel Pre-Snap-Motion, also Shifts und was weiß ich nicht alles, um zu gucken, was macht denn die Defense auf der anderen Seite. Dann geht auf einmal ein Running Back raus in den Slot und ein anderer, ein Tight End stellt sich hinten auf einmal als Running Back mit auf und hin und her. Man guckt, wie die Defense reagiert. Ja, und dann passiert halt auch genau aus denselben Formationen, aus den haargenau gleichen Aufstellungen passieren ganz viele unterschiedliche Dinge. Das kann ein Quickslant sein, das kann sogar eine tiefe Route sein, das kann ein Outside Zone sein, das kann ein Toss sein, das kann ein Jet Sweep sein. Also ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge, die aus einem und demselben Look passieren. Und ja, das wollte Shanahan, deswegen wollte er auch unbedingt einen Spieler wie Jalen Hurd noch mit dabei haben, der leider jetzt auch seine zweite Saison jetzt wieder verpasst. Jetzt hat ihn in der Offseason ein Kreuzbandriss ereilt. Und ja, das wäre noch so ein Schweizer Taschenmesser, nämlich wie jetzt auch ein Kyle Juszczyk, ne, den hätte man als sogar als leichten Tight End aufstellen können. Der hat 3 Jahre im College bei Tennessee erstmal Running Back gespielt und ist dann bei Baylor erstmal zum Wide Receiver umgeschult worden auf seinen Wunsch hin. Und ja, da geht vieles und muss man schauen. Ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass man wieder outside läuft. Wie gesagt, gegen die Eagles hat man es nicht getan. Warum auch immer.
Ganz kurz, bin gerade etwas verwirrt gewesen. Du sagtest Jalen Hurts. Moment mal, das ist doch der Zweitrunden-Pick der Eagles. Oder bin ich gerade komplett daneben?
Der gute Mann heißt Jalen Hurts. Unserer Mann heißt Jalen Hurts. Mit S.
Ah, okay.
Das war unser Third-Round-Pick aus dem letzten Jahr. Der hat mit dem nicht werfen können, den Quarterback von den Eagles nichts zu tun.
Okay, alles klar. Gut.
Ja, so. Gut, das heißt, wir haben zumindest schon mal einen offensiven Plan für die 49ers jetzt zurechtgelegt. wenn ich jetzt mal so überlege, okay, das größte Problem oder die größten Probleme, die ich so sehe, sind tatsächlich Brandon Ayuk und George Kittle. George Kittle ist, ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Entweder packt Eric Rowe seine Letztjahresphase aus, wo er wirklich phänomenal die Titans abgeräumt hat, oder das passt nicht ganz so und wir stellen vielleicht noch einen Linebacker mit dazu, was vermutlich Sinn ergibt bei einem Titan wie George Kittle. Und ja, Brandon Ayuk, ich war vor dem Draft schon einfach ein riesiger Brandon Ayuk-Fan. Ach, der Junge macht einfach so Spaß zuzuschauen und da bin ich jetzt gespannt, ob Xavier Howard sich so ein bisschen erholt hat von seinem Trauma vom Wochenende. Wenn Byron Jones natürlich da ist, dann glaube ich tatsächlich, dass die Wide Receiver zum Großteil abgemeldet sind. Das glaube ich tatsächlich. Und dann ist wirklich George Kittle das einzige Problem, was wir wirklich bekommen. Und das Laufspiel. Was dann natürlich gefragter ist denn je. Oder halt kurze Pässe, die dazu führen, dass man darüber halt Sachen kreieren kann. Das, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, Frank. Da bin ich tatsächlich drauf gespannt und würde vieles tatsächlich an der Causa Byron Jones aufhängen. Also wenn Byron Jones spielt, dann haben wir, glaube ich, wieder ein wirklich gutes Trio, auch wenn Noah Igbinoghany viel auf Granit gebissen hat. Aber das unterstützt ihn natürlich extrem, wenn er jetzt nicht gegen First Receiver spielen muss. So, jetzt haben wir natürlich einen laufenden Opa, ja, mit Ryan Fitzpatrick. Glaubst du, dass die 49ers eine Chance haben, diesen laufenden Opa seinem Rollator zu entziehen, sozusagen?
Ja, also vor der Saison, muss ich ehrlich zugeben, habe ich gedacht, dass die, gerade mit Nick Bosa dabei, dass die Dolphins natürlich ein gern genommener Gegner wären alleine, weil ich glaube, dass die Offensive Line gutes Potenzial hat, sich aber noch finden muss. Die ist ja, soweit ich es aus der Ferne beobachte, ziemlich neu zusammengewürfelt.
Ja, 4 neue Starter.
Ja, 4 neue Starter, aber das wird euch wahrscheinlich nicht so sehr Bauchschmerzen machen, weil die von letztem Jahr war ja richtig schlecht.
Ja, das ist, also wir sind tatsächlich mit der O-Line, wie es sich entwickelt oder wie sie performt, im Pass-Blocking sehr, sehr zufrieden. Wir haben in den 4 Spielen 9 Sacks zugelassen. Wir haben natürlich auch nicht gegen so wirklich Pass-Rush-starke Gegner, außer die Bills, gespielt, gegen die Patriots, okay. Jetzt gegen die Seahawks, ja, da haben wir viele Pressures bekommen, aber keinen Sack. Das sind wir echt, aber das Run-Blocking ist halt phänomenal schlecht. Also, ich weiß nicht, ob es ein Team gibt mit schlechterem Run-Blocking in der Offensive Line.
Ja, das würden die Pro Football Focus Grades für Miami definitiv unterstreichen mit dem schlechten Run-Blocking. Da hat Mike Gesicki noch, glaube ich, mit die beste, das beste Run-Blocking-Grade. Ja, mein Favorit wäre, ist noch so ein Key to Win für die 49ers, um Fitzpatrick zu stoppen und auch gerade mal sein Laufspiel zu stoppen. Laufende Quarterbacks haben uns nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den letzten Jahren immer recht wehgetan. Das ist auch eine ganz klare Kritik an Robert Saleh, weil er einfach kein Mittel gegen laufende Quarterbacks entwickeln kann. Und klar, dass einem mal ein Kyler Murray mal weglaufen kann, das Problem werden noch viele andere bekommen, glaube ich. Und auch ein Russell Wilson kennt man das seit Jahren mit gutem Scrambling und insbesondere, wenn der anfängt zu laufen und alles rennt hinter ihm her, dann wird auf jeden Fall auch irgendwo ein Receiver freistehen. Das ist so ein anderes Problem. Aber auch nicht ganz so mobile Quarterbacks wie jetzt ein Sam Darnold oder auch ja, auch am vergangenen Wochenende ein Carson Wentz konnten reichlich Rushing Yards gegen die 49ers erlaufen und das ist schlecht. Das ist wirklich schlecht. Und dass man da einfach in der Defense nicht mal auf so ein Oldschool-Mittel wie ein Quarterback-Spy zurückgreifen kann oder irgendwas, um mal irgendetwas zu tun, dass man vielleicht nicht damit ins Spiel hineingeht, dass man so spielen möchte, aber dass man mal im Game mal die richtige Anpassung macht. Das finde ich einfach traurig und enttäuschend und deswegen glaube ich sogar, dass Ryan Fitzpatrick eine gute Chance hat, 50, 60 Yards zu erlaufen am Wochenende. Für mich wäre das, wenn ich einen offensiven Gameplan oder einen defensiven Gameplan machen würde, wären auf jeden Fall eigentlich 2 ganz klare Ziele, über die ich das versuchen würde. Das wären nämlich Jesse Davis und Austin Jackson. Wenn ich mir da angucke, was diese Saison da schon in Pro Football Focus für Pressures gezählt worden sind, dann wären das meine bevorzugten Ziele, wo ich meinen Pass Rush hinschicken würde. Und ja, dann ist, wie ihr schon gesagt habt, Fitzpatrick ja vielleicht nicht der allermobilste. Der hält aber auch oftmals einfach den Ball zu lange, ne? Weil alleine Pro Football Focus schreibt ihm jetzt schon 3 Sacks zu, die alleine auf seine Kappe gehen und noch weitere 3 Pressures. Also große Chance, dass man endlich die guten Ansätze, die man jetzt schon in 2, 3 Spielen gesehen hat, auch von dem Kerry Hyder, von dem Javon Kinlaw und auch Eric Armstead hat 2 hervorragende Spiele jetzt abgeliefert, jetzt am Wochenende insgesamt 8 Quarterback-Crushers in einem Spiel, dass die das endlich auch mal zu Ende bringen können und den ein oder anderen Sack dort mal einzufahren, weil das ist, glaube ich, das beste Mittel, um jede Offense entweder direkt zu stoppen oder halt den Quarterback auch in Fehler zu treiben. Und das werdet ihr mir, glaube ich, sofort bestätigen. Von Fitzpatrick bekommt man immer entweder Genie oder Wahnsinn.
Sehr, sehr oft. Und das tatsächlich, auch wenn es schlecht läuft, innerhalb von einem Spiel. Das ist halt echt, ja, manchmal ein bisschen nervenaufreibend. Aber dafür liebt man ihn ja auch. Ja? Machen wir uns nichts vor. Dafür mögen wir ihn ja auch. Ja, unsere O-Line hast du angesprochen. Wir sind tatsächlich einigermaßen zufrieden. Natürlich, wir haben bisher tatsächlich in Anführungsstrichen nur 45 Pressures zugelassen. Das ist für uns tatsächlich ist das gar nicht so viel. Ja, es ist echt nicht viel. So, das war das, was ich sagen wollte. Und ja, 2 Rookies, gerade aus Jackson als Left Tackle ist natürlich dankbar als Rookie, gleich als Left Tackle zu starten. Ich sehe ihn tatsächlich eher positiver, als er zum Beispiel bei PFF gegradet wird. Das ist ja auch immer so eine Sache, da wird Micho auch so, Micho ist jetzt nicht so der PFF-Fan, ja, um das einfach mal nett auszudrücken. Das ist halt bei manchen Grades, muss ich mir das jetzt auch nochmal angucken im Spiel, wie genau die zustande gekommen sind. Micho, was glaubst du denn, müssen die Dolphins machen, um dieses Spiel erfolgreich zu gestalten?
Offensiv oder defensiv?
Offensiv und defensiv.
Direkt beides auf einmal. offensiv muss ein anderes Scheme her. Ich halte die gerade die Secondary der 49ers für angreifbar. Ich meine, es hängt auch beim Pass Rush oder beim auch bei der Laufdefense hängt es davon ab, wie die Verletzten zurückkommen, wie fit die Verletzten dann auch dementsprechend sind, weil es war, glaube ich, nicht nur Nick Bosa, der verletzt war, oder?
Nee, es war dann auch Solomon Thomas und Ronald Blair fehlt ja ohnehin noch von dem Kreuzbandriss aus dem letzten Jahr gegen die Seahawks.
Von daher, also klar, ne, ich glaube, dass das Scheme her muss, dass die Secondary ganz klar attackiert. Meiner Meinung nach, gerade da muss der Ball in Jakeem Grants Hände. Yards after catch um die Secondary, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Secondary auch gerade mit Speed schlagbar, um dort eventuell ganz klar zu sagen, okay, wir binden euch, wir öffnen dann die Räume fürs Laufspiel. Und dann würde ich tatsächlich mal gerne sehen, dass man dann einem Matt Breida als einem der schnellsten Spieler in der NFL überhaupt den Ball gibt, um dann durch Lücken hindurch zu gehen. Das heißt auch, dass wir unser Blocking-Scheme überarbeiten müssen, da wir ja physisch ist unsere O-Line im Moment nicht in der Lage zu dominieren. Das heißt, das muss auch über das Blocking-Scheme laufen. Aber zuerst, erster Schritt, gib den Ball in Jakeem Grants Hände, generiere Yard after Catch, attackieren die Secondary. Das wäre offensiv der Plan. Und dann spiel aggressiv, spiel auch Force Down und so weiter auf, um halt eben auch die 49ers dazu zu zwingen, selbst aggressiv zu werden und eben nicht ihr Outside-Zone-Running-Game so mal eben auf den Plan zu bringen. Das zweite defensiv ist, es ist einfach Druck. Egal welcher Quarterback da steht, wir müssen Druck erzeugen. Und zwar deutlich mehr Druck, als wir es bisher gemacht haben. Auch da sage ich von wegen, das schaffen wir nicht individuell. Das muss mehr über das Scheme kommen. Schön wäre vor allen Dingen Inside Pressure. Ich glaube, dass egal welcher Quarterback spielt, Inside Pressure die Lösung ist, um tatsächlich das Spiel unter Kontrolle zu kriegen. Im Normalfall würde ich sagen, sind uns die 49ers überlegen. Natürlich brauchen wir einen guten Tag, aber ich glaube, wir sind absolut nicht chancenlos.
Das klingt doch mal nach was. Wunderbar. Gut. Ich habe ja meine Einschätzung auch. Ich bin gespannt, wie wir offensiv tatsächlich unsere Receiver einsetzen. Also zum Beispiel, ob Mike Gesicki wieder mehr Targets bekommt. Das dürfte sicherlich spannend sein. Und wenn Mike Gesicki wieder so viel gedeckt ist, ob das für Ford wieder so viele Räume bietet, damit er vielleicht diesmal die Bälle auch fangen kann. So, gibt es noch etwas, was ihr euch gegenseitig fragen wollt? Was ihr wissen wollt, was ihr noch sagen wollt, bevor ich euch frage, wie dieses Spiel ausgeht. So sprechet jetzt oder schweigt für ewig.
Ja, ist ja fast wie auf einer Hochzeit.
Ja, ich nagel euch nachher auch auf den Tipp fest. Also es ist wirklich wie bei einer Hochzeit. Da nagelt man die Leute auf das Ja-Wort fest. Also,
ja, auf den Tipp kannst du mich total gerne festlegen, weil ich bin ein grausamer Tipper, was das angeht.
Also Ich kenne das. Meine Fantasy-Leute wissen das. Ich tippe auch nie richtig. Also beim Fantasy-Football sowieso nicht. Und real ist das auch manchmal so ein bisschen schwierig, wenn ich überlege, dass ich beim letzten Spiel Dolphins Seahawks insgesamt über 80 Punkte getippt habe. Und ja, wir wissen alle, wie es ausgegangen ist.
Dann habe ich noch mal eine spannende Frage zu Tua. Was glaubt ihr denn so, nicht was ihr möchtet, sondern was glaubt ihr, ab welchem Spiel sieht man ihn denn tatsächlich? Weil wenn ich den Spielplan so richtig im Kopf habe, spielt ihr nach uns gegen wen? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich meine, es war jetzt Seattle, 49ers und dann kommt da nicht noch eine gute Defense auf euch zu oder eine eigentlich gute Defense?
Eine eigentlich gute Defense. Es dürften dann tatsächlich die Chargers sein, sind das? Ne, die Broncos.
Okay, die haben jetzt auch ganz viele Ausfälle.
Und dann die Chargers.
Dann die Chargers.
Broncos, Chargers, Rams, Cardinals und dann Jets.
Okay, also wäre fast eigentlich das schönste Spiel, um ihn erst zu bringen gegen die schwache Cardinals-Defense.
Ja, ich muss sagen, ich hatte schon mit den Seahawks geliebäugelt, tatsächlich. Da war er dann krank. Ja, da konnte er dann nichts dafür. jetzt gegen die 49ers, ja, es war schon so ein bisschen, ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Broncos kommt. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Chargers kommt. Da muss er halt dann vor Bosa ein bisschen aufpassen. Dann die Rams. Also ich sehe, also gegen die Cardinals wäre für mich tatsächlich so der späteste Zeitpunkt, wo ich ihn bringen würde. Weil dann spielst du Cardinals und Jets, dann hast du eine Bye-Week, dann spielst du wieder gegen die Jets, dann spielst du die Bengals, Chiefs, Patriots, Raiders und Bills. Ja, und das sind natürlich bis auf die gut, Chiefs Defense, ja, ist auch immer so, aber ja, da ist dann auch, also da kannst du auch bringen, musst du bringen. Also ich sehe ihn, für mich ist es eine Week-by-Week-Decision. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass er gegen die Broncos schon spielt, gerade jetzt erstes Spiel in High Mile, Mile High, so heißt es. Stadium sicherlich ein Erlebnis wert. Ich kann es nicht abschätzen, für mich ist es tatsächlich eine Week-by-Week-Decision und ich würde eher dazu tendieren, dass er entweder gegen die Broncos oder gegen die Rams wahrscheinlich, weil bei den Rams hast du dann natürlich Aaron Donald, aber Ted Karras macht sich die Saison auch immer besser. Ja, also ich glaube, dass er zum spätesten Zeitpunkt gegen die Cardinals kommen muss. Michael wird das vielleicht ein bisschen anders sehen. Es ist halt, ja, wir haben vorhin über Patrick Mahomes gesprochen. Aber Patrick Mahomes kam in ein funktionierendes System. Ja, die waren mit Alex Smith auch schon im Super Bowl bei den Playoffs, wo man ihm viel zugetraut hat. Und ja, ich glaube nicht, dass Patrick Mahomes so viel schlechter gespielt hätte in seinem Leben, wenn er 4, 5 Spieltage vorher angefangen hätte zu spielen. Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht. Micho, wie siehst du das?
Also klar ist, dass er diese Saison ran muss, und zwar genug, damit wir ihn evaluieren können. Wann wird er kommen? Wenn es stimmt, was man hört, und er tatsächlich das ich nenne es immer, das Rosen-Problem hat, dass er mit seinen Reads viel zu langsam ist und einfach sich noch nicht an den Speed der NFL gewöhnt hat, wäre es fatal, ihn halt dementsprechend reinzuschmeißen. Und ich vertraue jetzt einfach mal den Leuten, die das hören, und muss dazu sagen, dass Ryan Fitzpatrick, auch da hole ich mal weiter aus, ich muss sagen, ich mag Ryan Fitzpatrick als Typen, finde ich den super. Als Spieler, er spielt teilweise gut, ja. Ich mag aber die Art zu spielen nicht. Ich mag diese Extreme nicht. Ich mag weder diese Do-or-Die-Spieler, ja, die sagen von wegen, diese ganzen Dinger, die sagen, scheiß drauf, ich werf einfach, oft genug werde ich schon treffen. Da wäre ja auch hier, wie ist der ehemalige Tampa Bay Quarterback, James Winston wäre ja auch so einer. Ja, das mag ich tatsächlich.
Und er mag auch das andere Extrem nicht.
Das Rausfliegen mag er wahrscheinlich auch nicht.
Na, das denke ich auch. Das ist fast schon Running Gag.
Vor allem, jetzt kommt er nicht mehr zurück.
Nee, jetzt ist er beleidigt.
Na, sowas. Oder die Internetleitung ist endgültig beleidigt.
Ja, ich weiß es noch nicht. Ich habe noch nichts von ihm gelesen. Da ist er wieder.
Ja, bitte doch. Ja, wir warten ja unbedingt.
Wir warten noch auf das andere Extrem und dann kannst du auch wieder.
Das andere Extrem wäre Lamar Jackson, der halt mehr ein Running Back als Quarterback ist. Und ich mag halt diese beiden Extreme nicht, obwohl diese Extreme durchaus erfolgreich sind. Das hat damit nichts zu tun, das ist eine rein persönliche Präferenz. Und ja, also dementsprechend, Ryan Fitzpatrick gehört halt zu dem einen Extrem, was ich nicht so mag, nämlich zu diesem, ich werfe halt einfach die Pässe raus. Und das bedingt halt, dass er mal fantastische Spiele hat und mal weniger gute Spiele. Und wenn er 2 oder 3 Spiele, also ich glaube, dass es von Ryan Fitzpatrick hängen wird und einer Kombination aus diesem, wie schnell lernt er, wenn Ryan Fitzpatrick 3 Spiele hintereinander hat, die er so spielt wie gegen die Seahawks, wird Flores keine andere Wahl haben, als Tua reinzuschmeißen. Ansonsten glaube ich, dass das relativ lange dauern kann und dass wir ihn nicht vor Week 12 dann gegen die Jets sehen, vielleicht sogar erst relativ spät gegen die Patriots in Week 15 oder 16 gegen die Raiders. Also wenn Fitzpatrick normal spielt, das heißt, von wegen, er leistet sich nicht zigtausend Ausrutscher hintereinander, werden wir Tour erst sehr spät sehen. Ansonsten schätze ich zur Bye Week.
Das hört sich ja irgendwie, naja, weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf Tour aus einem ganz bestimmten Grund. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der so lange braucht, sich an die NFL-Geschwindigkeit anzupassen. Der hat vorher in der SEC gespielt. Das ist das höchste College-Level, was du eigentlich haben kannst. Der hat da auch jede Woche gegen eine gute Defense spielen müssen. Und ich glaube nicht, dass dieser Schritt so dramatisch hoch ist. Aber gut, man ist halt nicht dabei, man steht nicht daneben. Ich bin total gespannt aus einem zweiten anderen Grund. Ich liebe Linkshänder als Quarterbacks. Ich bin sozusagen mit Steve Young als Linkshänder, als Lefty aufgewachsen. Und ich finde, das hat immer etwas besonders Majestätisches, wenn die den Ball werfen. Aber das ist jetzt irgendwie so etwas Romantisches. Deswegen bin ich gespannt, was Tagovailoa dann tatsächlich ausreißen kann in der NFL. Und ich hoffe, man sieht ihn recht schnell. Vielleicht nicht gegen uns, aber vielleicht später.
Das hoffe ich auch, dass wir ihn zumindest noch sehen diese Saison. Dann gibt es, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr, worüber wir reden müssen, außer die Tipps. Und Micho, ich hoffe, dass du einen Tipp vorbereitet hast. Ja?
Ja, es ist ganz, ganz schwierig. Gehe ich jetzt mit dem? Also
das Geile ist, ich. Warum? Warum sagst du nicht einfach einen Tipp? Ich schneide das auch gar nicht alles. Es ist viel witziger, alles hier zu hören, wie Micho immer wieder rausfliegt und wir uns darüber beömmeln. Micho, ich frage dich nach einem Tipp, ja? Warum sagst du nicht einfach einen Tipp? Du weißt doch, dass du gleich wieder rausfliegst.
tatsächlich, da spricht jetzt das Herz, 28-25 für uns.
Okay, das ist doch mal eine Aussage. Frank, was denkst du denn?
Ja, ich muss jetzt noch mal meine Eindrücke aus dem Eagles-Spiel schlecht wegblenden, in Anführungszeichen, damit ich was Positives sagen kann. Da brauche ich, glaube ich, eigentlich sonst noch 2-3 Tage für nach diesem Spiel. Ich denke, die 49ers gewinnen 35-21.
Wow. Wow. 35 Punkte. Wie wollt ihr das denn schaffen?
Wir laufen und werfen und wir haben George Kittle.
Wow, du weißt, dass wir dieses Jahr noch keinmal 35 Punkte zugelassen haben?
Einmal ist immer das erste Mal. Ja. Okay. Ich bin auch optimistisch, muss ja optimistisch bleiben.
Ja, finde ich gut. Ich habe tatsächlich, als ich vor der Saison, haben wir auch immer so, ja, wie bewerten wir die Saison und gegen wen gewinnen wir, verlieren wir, habe ich das Spiel hier als lose getippt. Aber da bin ich auch davon ausgegangen, dass die 49ers mit ihrer Defense einfach alles rasieren und nicht, dass die Hälfte im Krankenhaus liegt, so gefühlt.
Würde uns auch besser gefallen, ja.
Ja, glaub ich dir sofort. Ja, glaube ich dir sofort. Ich glaube tatsächlich, dass wir 24-21 gewinnen. Ja, ein Game-Winning Field Goal von Jason Sanders, das würde der ganzen Sache von letzter Woche aber nochmal die Krone aufsetzen. Wunderbar, also ihr da draußen, ihr dürft uns gerne grillen für unsere Tipps, weil wir werden wahrscheinlich alle drei richtig gelegen haben.
Richtig daneben.
Ja, so und nicht anders.
Geht wahrscheinlich 6-3.
Ja, es geht 6-3 und nicht mich und schon weg. Ja, also. Michael, ich schneide das beim ersten Mal noch raus, aber die anderen lasse ich drin. Das ist so witzig.
Irgendwie finde ich das sehr, sehr unwitzig. Aber dann will ich, jetzt wo ich gerade reden kann, muss ich ganz schnell noch eine Frage an Frank stellen, bevor ich gleich wieder weg bin.
Ja, bitte.
Frank, wenn ihr, ich meine, ihr hattet ja einen Quarterback namens Colin Kaepernick.
Oh je.
Wie beurteilt ihr die ganze Geschichte um Colin Kaepernick, auch sportlich gesehen, jetzt im Nachhinein? Das wäre mir wichtig zu wissen.
Oh Gott, jetzt geht's aber dann wirklich bis morgen früh. Ich versuch's mal kurz und knapp zu halten. Also, ich fange mal mit dem ganz Positiven an, nämlich mit der Figur Colin Kaepernick, dass ein Spieler seine eigene Karriere wegwirft, um tatsächlich auf Missstände aufmerksam zu machen, finde ich hervorragend. Und wie er sich für viele Dinge einsetzt, finde ich hervorragend. Kommen wir zurück zum Sportlichen. er hat den 49ers in der Saison, in der er damit angefangen hat, fürchterlich wehgetan. Dem Team, da lief es sowieso schon nicht. Und wenn du dann die ganze Saison nicht mehr über Football sprechen kannst und dich nicht mehr auf Football konzentrieren kannst und wo jeder Spieler nur noch auf dieses Knien, auf diese gerechtfertigte Kritik und alles drum und dran, darum geht's mir gar nicht, sondern um diese Problematik, die dann entstanden ist. Jeder wird nur noch nach Colin Kaepernick befragt und keiner mehr nach dem Spiel. Und es war eine grauenhafte Saison und genug Spieler haben sich auch nach der Saison geäußert, boah, meine Güte, das hatte ja eigentlich gar nichts mehr mit Football zu tun. Man wurde eigentlich auf dieses Knien und auf diesen Protest und diesen völlig gerechtfertigten Protest reduziert. Und das ist, für das Team war es einfach schlecht, rein sportlich gesehen. Colin Kaepernick ist für mich so etwas wie der Vorläufer von Lamar Jackson. Wenn die Offense entschlüsselt ist, dann wird es schwieriger werden. Das wird Lamar Jackson jetzt auch über kurz oder lang blühen. Ich meine, da ist der gleiche Offensive Coordinator mit dem gleichen Gameplan, den ich vor Jahren schon mal gesehen habe. Jetzt ist Jackson noch ein wenig schneller auf den Füßen und wirft noch etwas ungenauer als Kaepernick ohnehin. Rein sportlich gesehen hatte er schon im Camp und auch in der Saison davor enttäuscht, hat in der Saison, wo er mit der ganzen Protesterei angefangen hat, seinen Starting-Job an einen gewissen Blaine Gabbert verloren. Und da muss man über den sportlichen Wert dieses Quarterbacks, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Wenn ein Quarterback mehr läuft, als dass er werfen kann, dann ist es ohnehin kein Quarterback. Und generelle sportliche Kritik. Jeder, der sich mal anguckt, wie eine richtige Quarterback-Wurfbewegung aussieht, der wird sehen, dass Füße dabei nicht parallel zur Linie stehen, also zu seiner Offensive Line stehen. Genauso wirft Colin Kaepernick und da haben auch diverse Camps mit richtig guten Quarterbacks wie Kurt Warner und dergleichen nichts dran ändern können. Also außerhalb von Football ein hervorragender Mensch, vor dem ich meinen absoluten Hut ziehe und von dem ich schwer begeistert bin. Und da hat die NFL sich auch damals keinen Gefallen getan, wie sie das ganze Thema behandelt hat. Man hätte damals schon auch ein Zeichen setzen können und sagen können, jawohl, wir stellen uns hinter diesen Protest, gegen Polizeigewalt, gegen Unterdrückung von Schwarzen und dergleichen, weil das ist in den USA ja ein Riesenproblem. Die wollen am Spieltag tatsächlich weder was mit Politik noch mit Rasse und irgendwas zu tun haben. Die jubeln dann, keine Ahnung, ich sag jetzt nur, um meine 49ers zu bleiben, ich jubel dann jetzt einem Sack von DeForest Buckner zu und dergleichen und am nächsten Tag sage ich dann irgendwie sowas wie Scheiß, Punkt, 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 ne, auf die Hautfarbe bezogen. Also das ist halt ein Ding, was für mich überhaupt nicht geht. Weil wenn ich den Spieler mag oder wenn ich das Team mag, dann ist das halt so, da sind Schwarze, Latinos, da sind Weiße, da sind was weiß ich nicht für welche, da sind Menschen, die an Gott glauben, an Allah, an was weiß ich nicht, an noch wen, das ist mir völlig egal, der spielt für mein Team und da ist mir Hautfarbe, Religion und was auch immer, Haarfarbe, ob der jetzt Rock hört oder was auch immer, interessiert mich überhaupt nicht, das ist ein Mensch und der Protest war vollkommen gerechtfertigt. Die NFL hat sich damals sehr dusselig angestellt und hat da auch den Zahn der Zeit, wie ich finde, nicht erkannt. Und inzwischen macht man es deutlich besser. Man musste, glaube ich, auch auf diesen Zug inzwischen aufspringen, weil sich da so viel getan hat. Die Sache mit Colin Kaepernick, dass der Name immer noch hier und da genannt wird, wenn es um einen verletzten Quarterback in der NFL geht, ist einfach nur lächerlich. Der hat jetzt 2 Jahre nicht gespielt und wenn irgendeiner meint, der wird nochmal einen Job in der NFL kriegen, der kann genauso gut davon träumen, dass er im Lotto gewinnt und nie einen Schein ausfällt. Also das wird es nicht geben.
Danke.
Gut, danke für das Statement auch. Interessanter Einblick als auch mal von deiner Seite aus und ja, denke über das Thema haben wir ja auch schon öfter gesprochen.
Ja, wenn ich noch 2 Sätze dazu verlieren darf, das wird auch gerade in der deutschen Presse und überhaupt völlig falsch rübergebracht, da wird immer wieder geschrieben, dass die 49ers Kaepernick ja schließlich entlassen hätten aufgrund dieses Protestes und dergleichen. Das stimmt alles überhaupt nicht. Der gute Mann ist aus seinem Vertrag ausgestiegen, wozu er auch das Recht hatte, diese Klausel gab es. Die 49ers sind mit einem völlig neuen Management- und Coaching-Staff an den Start gegangen nach dieser Protestsaison. Und Shanahan und Lynch haben ihm ganz klar gesagt, er wird bei den 49ers kein Starter sein und eigentlich nicht mal eher Backup. Das wird es nicht geben, weil er so ein Spieler auch einfach in das Shanahan-Scheme einfach nicht hineinpasst. Ja, das muss man dann sportlich akzeptieren. Er hat die Konsequenzen daraus gezogen. Es wäre schön, wenn Medien auch mal über sowas berichten würden, weil die 49ers haben ihm jegliche Möglichkeit gegeben zu protestieren, neben dem Spielfeld, in Pressekonferenzen, auf dem Teamgelände, in Teamklamotten und. Da hat man überhaupt nichts untersagt und dergleichen. Man hat ihn auch nicht entlassen. Er ist nicht mehr Quarterback bei den 49ers, weil er gekniet hat oder irgendwas. Er ist kein Quarterback bei den 49ers, weil er es sportlich nicht in dieses System schafft und weil er auch davor in der Saison einfach ganz schlecht performt hat und, wie gesagt, seinen Starting-Job an Blaine Gabbert verloren hat. So, aber das muss jetzt aber auch reichen zu Colin Kaepernick.
Gut. Wunderbar. Das, glaube ich, reicht jetzt auch insgesamt. Habe ein bisschen gut, wenn ich die ganzen Aussetzer von mich rausschneide. Dann passt das mit der Länge. Und ich möchte noch einmal ganz, ganz großes Dankeschön sagen, Frank, dass du die Zeit genommen hast, wieder Teil hier im Dolphins Drive zu sein.
Liebend gern. Liebend gern. Wenn er mich fragt, ob er, wenn er wieder einen braucht, ich komme gerne mit euch, macht das unheimlich Spaß.
Sehr gerne. Das machen wir da beim Super Bowl, würde ich sagen.
Sofort, unterschreibe ich auch, bin ich dabei.
Sehr schön. Ganz, ganz großes Dankeschön. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und jetzt lasse ich Micho nicht mehr zum Wort kommen, weil Micho ist dann wahrscheinlich gleich eh wieder weg. Und jetzt geht es rüber ins Fantasy Update. Und damit sind wir auch beim Fantasy Update. Yay! Wir haben einen Tag später und es sieht nicht gut aus für das Spiel Tennessee Titans gegen Buffalo Bills. Das schon mal vorweg. Und es gibt die erste Bye-Week. Die Green Bay Packers und die Detroit Lions werden in der kommenden Woche nicht spielen. Das heißt an alle da draußen, achtet bitte darauf, eure Mannschaften auch dahingehend umzustellen. So, diesmal habe ich mir in der Jason Taylor Dynasty League das Spiel zwischen den Spoon Puppies 80 und den Berlin Dolphins ausgesucht. Das ist das Spiel zwischen Martin Wölfle, den Spoon Puppies, die 3-1 stehen, und den Berlin Dolphins von André Bass, die 1-3 stehen. Yay! In der Liga stehe ich tatsächlich 0-4. Wundervoll gestartet, ich freue mich. Ich gehe zuerst auf die Spoon Puppies ab. Dak Prescott gegen die New York Giants, ja, sichere Bank, wird aber, ich gehe davon aus, bei weitem nicht so viele Punkte machen wie die letzten Wochen, eben weil er vermutlich nicht in Rückstand liegt. Und das habt ihr ja schon im Roundup gehört, was wir da erwarten oder warum es so ist, dass er so abgeliefert hat. Chris Carson, ja, wenn er fit ist, definitiv eine gute Bank. Joe Mixon, ja, Running Back bei den Bengals, die noch weniger eine O-Line haben, als wir sie haben. Obwohl im Run-Blocking tut sich das echt viel. Und im Pass-Blocking ist unsere gut. Also vergesst das, was ich gesagt habe. Ist definitiv ein Number One Running Back. Dann Wide Receiver Amari Cooper. Ja, einer meiner Lieblings-Wide Receiver. Ich meine, ihr wisst es alle, wie oft ich ihn bei den Dolphins haben wollte. Und Brandon Ayuk. Ich mag den Jungen. Er hat wahrscheinlich noch nicht so viel Impact dieses Jahr, aber da es ein Dynasty League ist, ist das, glaube ich, ein richtig, richtig geiler Pick. Und dann haben wir Hayden Hurst und Jarvis Landry auf der Flex- bzw. Tight End Position. Das ist eine ganz schön gute Offense. Beziehungsweise, also es kann eine richtig geile Offense sein, wenn alle Spieler explodieren. Es kann aber auch tierisch in die Hose gehen, wenn Brandon Ayuk wenig Targets sieht, je nachdem, gegen wen er spielen darf. Und auch bei Joe Mixon sind die Touches dann natürlich relativ zu sehen. Aber grundsätzlich, kann man mal machen. Dann haben wir Michael Badgley von den Chargers, okay, als Kicker kann man machen. Und die Miami Dolphins als Special Teams. Ja, ich warte ja immer noch so ein bisschen darauf, dass wir wirklich mal einen Special Teams Touchdown sehen. Das haben wir diese Saison noch nicht getan. Und ja, da gehe ich hier gleich mal auf die Bank. Josh Allen, ja. Die Bye Weeks, das ist momentan echt nicht so einfach. James Morgan von den Jets spielt, glaube ich, keine Rolle. Running Backs, Dion Lewis, okay, solange Barkley die Saison natürlich nicht da ist, definitiv ein guter Ersatz, den man immer mal wieder bringen kann, wenn ein Running Back eine Bye Week hat, genauso wie Matt Breeder. Jalen Richard, okay. Henry Rux ist definitiv auch ein starkes Prospect für die Zukunft und Jared Cook auf Tight End. Oh doch, also mit der Bank kann man definitiv was anfangen. I like it. Ich mag das Team. Ist ganz cool. Sind so Spieler, die ich mir zum Teil auch holen würde. Kann man machen. Und jetzt den Berlin Dolphins, die definitiv noch vor mir stehen. Justin Herbert, ja, wer hätte gedacht, dass der so anschlägt. Einschlägt, nicht anschlägt. Angeschlagen wurde nur Tyrod Taylor. Ja, gegen New Orleans, schauen wir mal. Ja, dann Jordan Howard auf Running Back. Da hat er richtig ins Klo gegriffen. Ich hätte auch gedacht, dass er mehr sieht, aber Myles Gaskin rastet komplett aus. Dann aber Miles Sanders auf Running Back. Sehr, sehr stark. Emmanuel Sanders, das ist so ein Do-or-Die-Player. Also manchmal hat er Spiele, das ist so ein Sammy Watkins. Sammy Watkins ist der typische Spieler, Do-or-Die. Der hat Spiele, da holt er über 20 Punkte und dann hat er drei Spiele in Folge, wo er einen Punkt holt, weil es ein Screen Pass ist, wo er an der Line of Scrimmage getackelt wird und er bekommt den Punkt für die Reception. So ist Emmanuel Sanders so ein bisschen auch irgendwie vom Gefühl her. Adam Thielen, richtig gut, der Number One Receiver von den Minnesota Vikings, ist Spieler mit viel Potenzial. Und oh, der spielt dann auch Flex mit Tight End, und zwar unser Mike Gesicki und Chris Herndon. Chris Herndon, ich habe ihn in so vielen Dynasty League, also was heißt in vielen? Ich glaube, ich habe ihn in fast anderen, allen anderen Ligen, oder in vielen anderen Ligen habe ich mir ihn tatsächlich mal geholt. Ich glaube, in 2 von 4, also in der Hälfte. Und ich warte auf den Durchbruch. Also bis jetzt ist es wirklich, wirklich enttäuschend. Tyler Best, ich glaube, da muss vielleicht noch wer umstellen, ja? Also, da ist noch genug Zeit, André. Selbst am Freitag noch. Und Kansas City Special Teams gegen Las Vegas. Ja, das kann gut werden, muss aber nicht. Und jetzt kommen wir zu den Quarterbacks. Da haben wir Justin Herbert, ja? Und dann haben wir hier Tom Brady, der gegen Chicago spielt, jetzt am Donnerstag. Das Spiel wird dann schon durch sein. Da kann ich dir jetzt gar keinen Tipp zu geben oder gar nichts zu sagen. Und Gardner Minshew, der gegen die Texans spielt. Texans, neuer Head Coach. Ha, mal schauen, was da so passiert. So, wir haben ja Jordan Howard schon auf Running Back gesehen. Da hast du noch Justin Jackson und Boston Scott. Boston Scott habe ich definitiv auch ein bisschen mehr gedacht. Gerade als Handcuff natürlich gut für Miles Sanders. Aber Running Back, da ist noch nicht so viel los, ne? Vielleicht gehst du dann nochmal auf den Free Agency Markt. Vielleicht ist da noch was. Und vor allem, ich stehe 0-4 in der Liga und gebe anderen Leuten Tipps. Also, läuft bei mir, ne? Julio Jones, ey, das ist so bitter. Ach, Julio Jones, diese ganzen krassen Verletzungen. Ich habe in einer Liga, wo ich dachte, ich rasiere Nick Chubb, Bell und McCaffrey als Running Backs. Ja. Whoop, whoop, läuft bei mir. Und ansonsten, ja, Greg the Leg ist auf der Bank. Und da hast du definitiv eine dicke Bank auf Kicker noch. Ja, so, und wenn ich mich da jetzt entscheiden muss, ihr merkt, ich gehe da heute ein bisschen schneller durch, weil die Folge schon ziemlich lang geworden ist. Und ich glaube, aufgrund des vielleicht ein bisschen schwächeren Running Back Corp von des etwas schwächeren Running Back Corp von André, würde ich fast sogar sagen, die Spoon Puppies von Martin gewinnen. Nagel ich mich drauf fest, ich habe ja eigentlich eher nicht so oft recht bei solchen Tipps. Das war die Jason Taylor Dynasty League und kommen wir zur Dorn Schuler Dynasty League, ja, und dort spielen die Crawford Ravens gegen die Dolphins Frankfurt. Alex McBee mit seinen Ravens gegen André Allendorf. Ja, Alex steht 2-2, André macht mir den, macht den Rico, ja, indem er auch 0-4 steht. In der Liga stehe ich übrigens 4-0. Ja, also Dynasty Football at its best. Ich habe mal geguckt, André, du hast tatsächlich die zweitmeisten Punkte gegen dich bekommen. Und das ist dann immer schon richtig bitter. Deswegen, schauen wir mal. So, Krefeld Ravens, Deshaun Watson auf Quarterback. Ja, das ist eine solide Geschichte. Habe ich, glaube ich, aber schon öfter erzählt. Mike Davis von Carolina, ja. CMC ist nicht dabei. So what? Ja, ich meine, die laufen auch immer noch. Alle dachten immer, es hängt an CMC, dass die Panthers viel laufen. Nö, es hängt an den Panthers selber. Philip Lindsay, ja, da bin ich gleich mal gespannt auf deine Bank. Ich gucke einfach direkt auf die Bank, Herr Makers. Ja, da ist Saquon Barkley und Raquel Armstead. Jupp. Ja, da ist, hast du ein bisschen Pech gehabt. I feel you, Alex. Stephon Diggs, Das könnte, da müsstest du wahrscheinlich auch nochmal aktiv werden. CeeDee Lamb, geiler Spieler und bringt jetzt schon mega viele Punkte und das als Rookie. Travis Kelce, gut, Selbstläufer und Noah Fan auf der Flex-Position. Ja, doch, da gibt es definitiv Punktemacher und manche, die zum Teil nicht so viel Punkte machen. Ich guck gerade, Chris Godwin hast du natürlich auch noch, der, mit seinem Hamstring, Christian Kirk. Christian Kirk ist auch so ein Do-or-Die-Spieler. Ja, da hast du mutige Entscheidungen zu treffen. Wen du da noch auf der Flex aufstellst, hast du noch auf, ja gut, auf Quarterback, ja, Tom Brady, Matt Ryan. Das kann immer ein Spiel durch die Decke gehen, aber man muss es auch nicht. Gut, kommen wir zu Defense. DeForest Buckner, D-Liner der Coles und DeMarcus Lawrence. Gut, DeMarcus Lawrence selbst neu für Jordan Hicks. Und Joe Schobert, der richtig stark die Saison spielt. Auf Linebacker Kevin Biard und Pierre Desir. Ich glaube, das war richtig. Und John Whitehead. Auf der Flex und Defensive Back waren Kevin Biard und Pierre Desir. Ich glaube, das ist richtig ausgesprochen. Will Lutz, mein Lieblingskicker tatsächlich über Jahre lang im Fantasy gewesen und dieses Jahr haben sie mir so oft weggeschnappt. Aber Will Lutz tatsächlich einer oder der meiner mein Lieblingskicker in den letzten Jahren gewesen. Ja, die Defense ist doch grundsolide. Also es ist eine solide Defense, wo ich gar nicht viel dran aufzusetzen hätte. Ist halt Dynasty, ist halt mit Defensive Playern, ist nicht Ultra-Scoring, ist One Point per Tackle, quasi Standardgeschichten. Kommen wir mal hier auf die Brandon Jones auf Safety. Der Bursche ist schon ziemlich nice. Richard Sherman, bisschen Pech gehabt, Keanu Neal auf Defensive Back. Ja, immer noch Kyle Van Noy. Ja, wenn der Bursche mal ein bisschen mehr tackeln würde, würde er ein paar mehr Punkte holen. Und KJ Wright von den Seahawks. Ja, das sind schon, ja, mit der Defense ist es immer schwierig zu analysieren, wer dann wirklich im Endeffekt wirklich viele Punkte holt. Natürlich hat man so seine Go-To-Guys, ja, diese Top-Linebacker, die einfach viele Punkte holen. Aber wenn du zum Beispiel einen Cornerback hast, wie Richard Sherman, der holt dir im Spiel vielleicht gar nicht so viele Punkte, weil er manche Spiele gar nicht angeworfen wird, weil die Coverage so stark ist. Das ist immer so ein bisschen, da weiß ich nicht so ganz immer, was ich dazu immer meinen soll. So, dann kommen wir zu dem Team vom André. Lamar Jackson, okay, selbst läuft Kenyon Drake. Bin ich total von enttäuscht bis jetzt in dieser Saison. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Dann hast du einen Running Back Spot offen. Was ist los? Aber auch hier, Malcolm Brown von den Rams, ja, oder auch Giovanni Bernard, der quasi der direkte Backup von Joe Mixon ist. Weil Joe Mixon ist ja manchmal so ein bisschen, spielt er jetzt, spielt er nicht, oder ist immer so ein bisschen, ja, er kann sehr schnell angeschlagen sein, und deswegen finde ich so einen Spieler wie Bernard in seinem Team zu haben, ist immer Gold wert. Und Matt Breeder, ja, Matt kommt, glaube ich, langsam ein bisschen mehr rein, aber auch noch ein bisschen enttäuschend, in meinen Augen. Auf Wide Receiver, Tyreek Hill und Cooper Kupp, ja, mei, geil. Brauche ich gar nicht viel sagen, Cooper Kupp ist auch, ich mag den Spieler einfach, weil er so irgendwie so unter dem Radar fliegt. Ja, er macht trotzdem immer seine Punkte, aber es ist so ein Spieler, der hat Cooper Kupp. Ja, und nachher, der hatte Cooper Kupp. Also, falls ihr versteht, was ich meine. Manchmal drücke ich mich vielleicht ein bisschen komisch aus. Darren Waller, Top Tight End. Ja, Travis Kelce gegen Darren Waller. Was will man mehr auf einem Tight End Duell als neutraler Zuschauer? Michael Gallup. Auch Wide Receiver ist, kann man machen. Ich gucke, DeSean Jackson, Deontay Johnson und Golden Tate hast du ja auf der Bank. Also da bist du auf Flex definitiv gut aufgestellt und viel Spaß beim Entscheiden, wen du da im Endeffekt aufstellst. Kommen wir zur Defense. Oha. Hey. Das ist eine recht schöne Defense. Joey Bosa, D-Line mit Anthony Jennings. Ich hätte Jennings ja auch gerne bei uns gesehen. Denke ich, wisst ihr auch alle. Zach Cunningham und Fred Warner auf Linebacker. Das ist eine Explosion. Das kann richtig reinhauen. Und Trey Flowers und Carl Joseph auf Defensive Back und John Bostich auf der Flex. Holy moly guacamole, ist das eine geile Defense. So, was hast du denn hier? Robert Quint, ja, oder Nickbu, der war, glaube ich, noch, nee, der war nicht verletzt, ne? Das war der andere D-Liner von den Vikings. Geno Atkins, ja, ich bin Ogni. I love him. Ich glaube, der Junge hat eine richtig geile Zukunft vor sich, wenn er wirklich aus den Fehlern lernt, die er macht. Jabril Peppers hast auch mal, Alter, ein schönes Duell. Wenn du hier noch, wenn du den richtigen Running Back findest für die Aufstellung, ja, der am meisten Punkte macht, der halt, ich mein, so, das ist hier Giovanni Bernard, Matt Breida und auch Malcolm Brown. Das sind alles drei Spieler, die genau einen Touchdown machen können. Und dieser Touchdown kann nachher die Entscheidung zwischen allen von diesen drei einfach komplett entscheiden. Und das ist ja diese jede Woche die gleiche. Stelle ich den auf, macht der vielleicht einen Touchdown, mehr, weniger? Man weiß es nicht. Und ich hoffe vielleicht mal für Matt Breida, damit vielleicht nicht nur Jordan Howard die Rushing Touchdowns macht bei den Dolphins oder eben Ryan Fitzpatrick. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. So, und jetzt muss ich mich natürlich hier auch wieder entscheiden. Und ich gehe mit André und seinen Dolphins Frankfurt. Ja, ich drück die Daumen, das wird jetzt das 1-4. Alex, tut mir leid, aber ich glaube, es wird Zeit für die Dolphins Frankfurt aufs Board zu kommen. So, wenn ihr Wünsche und Fragen habt, allgemein zum Fantasy-Update, fragt einfach. Wenn ihr zu anderen Sachen Fragen habt, fragt einfach. Ihr wisst, wo ihr uns erreicht. Und dann war es das auch schon wieder. Es war mir wieder eine Ehre, euch hier durch die Serie, durch die Folge begleiten zu dürfen. Großes Dank nochmal an Frank, der sich die Zeit genommen hat. Und es war super, super witzig. Ich habe das jetzt schon korrigiert, weil ich musste die ganzen Sachen zusammenschneiden. Das war nicht so witzig, aber immer wieder mit Micho. Ich habe mich scheckig gelacht. Sorry, Micho. Aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, es war nicht schlimm, dass ich es drin gelassen habe. Ich fand es super witzig. Ich habe einen besonderen Humor. Und damit, es war mir eine Ehre, das hier wieder für euch machen zu dürfen. Wenn ihr Wünsche habt, Fragen habt, Gast sein wollt, meldet euch bei uns. Und ansonsten würde ich behaupten, Daumen hoch bei YouTube, wenn euch die Folge gefällt. Lasst uns eine Bewertung da auf Apple Podcast oder auch bei irgendwelchen anderen, wo man uns bewerten kann. Google, ich weiß es nicht, gibt uns bei Google eine positive Bewertung, damit wir auch den nächsten Shop in München eröffnen können, wo es dann den Dolphins Drive Kaffee gibt. Ich weiß nicht, ich rede schon wieder Stuss, aber das kennt ihr ja und deswegen hört ihr es ja. Wie gesagt, das Daumen hoch, tut euch nicht weh, tut uns was Gutes. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.